Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Binärgewitter Talk 227, heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Felix.
Alles okay.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Kanu fahren.
Hä?
Naja, er hat gesagt, alles okay, Kanu fahren.
Ist das jetzt wieder dieses...
Ingo, bist du betrunken?
Ja, Ingo, bist du betrunken?
Ja,
jetzt schon.
Jetzt, du sitzt schon vor mir, ja?
Wahrscheinlich ist das das Problem.
Das ist wahrscheinlich das Problem. Das erste Mal wieder mit irgendwelchen anderen Personen irgendwie
Kontakt gehabt. War ja so lange weg, Leute. Das ist
so lange weg, ey.
Ist total toll, dass ihr das ohne mich durchgehalten habt.
Du musst auch wieder Hosen tragen, weil da jemand noch da sitzt. Das ist natürlich nicht okay.
Nee, da sieht
Nein? Na gut, ich habe nichts gesagt.
Ich podcaste immer nackt, egal wo.
Egal wo und mit wem.
Ja, also schön wieder da sein zu können. Ich hoffe, das ist jetzt regelmäßig. Es war einfach ziemlich viel los die letzten Wochen und Monate. Und das... Ja, ist total toll, dass ihr das ohne mich hingekriegt habt. Also nochmal danke und schön, dass auch die Hörer so irgendwie bei der Stange geblieben sind.
Sind sie denn?
Ja, hoffentlich.
Haben wir da noch Hörer? Das weiß man immer nicht so genau. Aber wir haben jetzt Statistiken.
Was, wir haben Statistiken?
Klar. Wir haben diesen... Nee, haben wir nicht.
Nee.
Aber wir haben die Möglichkeit auf Statistiken.
Aber wir hatten jetzt einen YouTube-Hörer.
Wir hatten einen YouTube-Kommentar auf einen Livestreamer gesagt, ja, die ersten 10 Minuten kann man schon wegschneiden. Das ist ja wohl Müll, was ihr da redet. Ja, das stimmt.
Korrekt. Hast du gut erkannt.
Ja. Der YouTube, und das war auch noch nicht mal für die letzte Sendung, sondern für 210, ja. Das war, keine Ahnung, vom letzten Jahr. Aber da haben wir auch Hörer, das finde ich schön. Und 23, Subscribers haben wir.
Auf YouTube?
Dann wären wir reich.
Vielleicht sollten wir das ausbauen.
Wir sollten das monetarisieren.
Demnächst machen wir jetzt auf YouTube ja mit hier Untertiteln.
Machen wir das?
Naja, doch. Hatten wir doch heute beim
Mittag. Ja, ich habe gedacht, wir machen das mit diesem... Wir müssen es bei diesem Audio-Studio aktivieren.
Audio-Studio.
Wie heißt das Ding? Audioland oder so.
Auphonic,
genau.
Audioland.
Das ist irgendwie, wie das heißt.
Übrigens, ich hab gehört, Quality Land wird verfilmt. Hat mir jemand erzählt.
Das kann ja immer jemand erzählen.
Quality Land kennt ihr, ne?
Quality Land kennen wir. Jeder hat Quality Land schon gehört, oder?
Ja.
Es gibt quasi niemanden, der es noch nicht gehört hat.
Und das wird irgendwie verfilmt.
Finde ich nice.
Habe ich irgendwie hat mir das gesagt. Gesagt.
Ah, ja.
Kann ich nochmal raussuchen. Und dann irgendwie verlinken. In unseren Shownotes, die es natürlich gibt, auch wenn man die jetzt nicht auf
YouTube-Livestream sieht, ja, das stimmt.
Genau.
Da gibt es auch keine Links auf unsere Themen, die wir angesprochen haben.
Nee, aber in unserem Blog. Genau, die Leute, die uns hören, die kennen das.
Das könnten wir vielleicht noch in diesen automatischen YouTube-Reinschreibedings machen, dass man die echte Sendung dort hören kann, dass man die nicht auf YouTube hören muss.
Ja, genau. Vor allem so mit RSS-Feed und Soße und Schaf und so.
Aber manche Leute haben irgendwie nur YouTube oder so.
Ja, wir haben das einfach verpasst. Ja. Wir hätten auch einfach mit auf YouTube aufspringen müssen.
Mhm. Aber jetzt wären wir wahrscheinlich schon 1000-mal geblockt worden.
Ja, da kommst du genau zu einem ganz, ganz schlimmen,
traurigen
Thema. Genau.
Ja, kommen wir später zum Glück noch zu. Wir haben noch lustige Sachen, hoffentlich, oder?
Ja, aber wir müssen echt mit
den schlimmen Sachen anfangen. Doch, wir haben Toten der Woche.
Nee, doch, echt? Was für ein Toten
Keine
der Woche?
Keine Ahnung.
Nee, wir haben keinen Toten der Woche.
Doch, wir haben auf jeden Fall einen Toten der Woche. Da ist Internet.
Das Internet, ja.
Das Internet ist gestorben.
Das Internet ist gestorben. Ihr habt es sicher traurigerweise garantiert alle mitbekommen, dass, das Urheberrecht, neue Urheberrecht in der EU so kommen soll, wie wir es
eher, dass
nicht haben wollen. Also mit dem Paragraph 17, der vorher der Paragraph 13 war.
Das haben die auch nur gemacht, um die Leute zu ficken, ohne Witz, oder?
Ziemlich schäbig. Sehr, sehr knappe Abstimmung und davon haben sich ja noch 10 Abgeordnete verwählt.
Wie verwählt.
Ja. Was halt auch lustig ist, so drei Buttons drücken und du verwählst dich so.
Was denn, Maus gerutscht oder was?
Ja, echt. Ja, irgendwie 10 Leute haben gesagt, sie hätten sich verwählt.
Ah ja, das hätte ich danach auch gesagt.
Genau, das ist halt.
Also wenn du dich bei so einer Abstimmung bei der EU verwählst, dann weiß ich aber nicht, wie er da überhaupt hingekommen ist, ja. Oh, bups, ups, naja,
ja,
Maus gerutscht.
Sie mussten ja irgendwie 1000 Entscheidungen an dem Tag treffen, da kann man sich ja mal...
Nee, das war auch nur die fucking wichtigste Entscheidung fürs Internet.
An diesem Tag,
diese
ja.
Diese Motherfucker, ey. Ja. 1000 Entscheidungen, mein Arsch, ey. Die trinken die ganze Zeit nur Kaffee.
Ja, und wenn du nur die Leute nimmst, die irgendwie gefehlt haben, ich meine bei den Grünen und bei der FDP und überall haben ja Leute gefehlt und es war ja zumindest der Antrag, ob nochmal über Änderungen abgestimmt werden soll, da waren ja nur 5 Leute Unterschied. Und das ist schon ziemlich traurig. Und wenn sie dann noch irgendwie 10 Leute sagen, sie hätten sich verwählt, sei es drum. Ich glaube denen jetzt das auch nicht. Ich denke mal,
keiner, das muss man denen nicht glauben. Die können einfach alles erzählen, ja.
Ja, aber ich glaub, die haben ja genau einen Job, nicht? Das ist ja ihr scheiß Job und dann ist...
You had one job.
Ja, ne?
Ja, also das war so noch die, naja, ich weiß nicht, ob man darüber freuen sich soll, ob man weinen soll, ob man alles...
Wenn du der dumme Forst bist, dann auf jeden Fall, ne? Dann freust du dich auf jeden Fall.
Ja, der Dinosaurier-Forst, ja, ja.
Dinosaurier-Forst, so, nicht der dumme Dinosaurier-Forst.
Genau, ich war ja auch auf der Demo in Berlin und es waren einfach krass viele Menschen da.
Wie viele Leute waren bei euch?
Ich würde sagen, es waren 40.000.
40.000?
Also es war, in den Medien sind ja nur 10.000 genannt worden, aber das waren mehr als 10.000 Leute. Weil ich war ungefähr in der Mitte des Zuges und wir sind ja an Stellen vorbeigelaufen, wo dann die Autos links und rechts nicht konnten. Ja. Und du hast gesehen, dass auf beiden Seiten schon 3 Busse standen. Hm. Also Linienbusse.
Ja.
Wenn die im 5-Minuten-Takt kommen und ich in der Mitte stand, sind ja also 15 Minuten schon Leute vorbeigelaufen und es kamen noch mal so viele.
Hm. Tja.
Also das war, ich würde sagen, es waren 40 oder 50.000 Leute, die da waren. Die Bühne war viel, viel zu klein. Also Julia Reda war ja auch da.
Ja.
Du hast
sie nicht gehört?
Du hast sie nicht gehört. Ich meine, es war ein kleiner Demowagen, der vorne stand. Und dann, wenn da 50.000 Leute um dich rumstehen, das war ein bisschen schade. Also die Organisationen haben da mit viel zu wenig Equipment sozusagen geplant. Also man hätte das ein bisschen größer machen sollen.
Ja, das war ganz cool. In Stuttgart hatten wir auch, keine Ahnung, 10.000 bis 15.000 irgendwie irgendwas dazwischen. Und die hatten einen Demowagen und die haben erst irgendwie einen kleinen gemietet. Aber dann wurden sie quasi geupgradet auf den fucking größten Partywagen, den die hatten. Und der hat den geilsten Bass gehabt. Ja, das war so hammer nice. Die hatten so ab und zu dazwischen kurz Musik und ich so, awesome. Das war die Black Pearl, kann man nur sagen. Sehr gut. Wenn ihr irgendwie den fettesten Partywagen braucht, dann könnt ihr den haben.
Okay. Nee, hammer. Also die Demo in Berlin war sehr ruhig. Also klar, es gab dann halt immer Rufe,
wir sind ja, die Boards oder wir sind keine Wasser, was gegen, für was habt ihr euch entschieden?
Ja, und das halt gegen Artikel 13 und
dass die CDU
wir
doof
sind
ist.
Hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut.
Okay, Standardsachen
halt. Genau, das waren so, aber es war halt kaum Musik und es war echt eine sehr ruhige, friedliche Demo. Also wir sind da einfach, ja, ich glaube 3 Kilometer oder sowas gelaufen.
Ja.
Weil sie mussten ja die Demo-Route auch noch ändern, weil es einfach so viele Leute waren.
Ja.
Und das Krasse war, also ich muss leider schon wieder über mein Alter herziehen.
Dass du es fast nicht geschafft hast, die 3 Kilometer durchzuhalten, oder was möchtest du
reden? Nein, nee, dass ich halt mit einer der Ältesten war, die da rumgelaufen sind. Also klar, es gab aus allen Schichten. Das musst du jetzt entscheiden.
Das entscheidet jeder für sich.
Genau. Nee, also es gab aus allen Altersschichten Leute, aber die, ich würde sagen, unter 20-Jährigen waren wirklich in der Mehrheit. Also 50% der Leute da sind halt wirklich für ihr Thema, für ihre Freiheit auf die Straße gegangen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also es waren jetzt nicht die, wo ich gedacht hätte. Ja, naja, und ich meine, wir haben ja schon mehrere große Demos auch gehabt in Berlin, Freiheit statt Angst und gegen ACTA und so. Und da waren es schon eher so, ja, die in meinem Alter.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen älter, die Leute, die auf die Straße gegangen sind. Oder zumindest die um mich rum immer gelaufen sind. Und an dem Tag war ich beeindruckt, dass das so viele junge Menschen waren, die sich da hingestellt haben. Und dafür war die Berichterstattung wirklich wenig.
Das Mau,
war ja. sehr schade.
Ja, aber wie kommt's wohl? Wer hat denn wohl am meisten davon?
Ja, ich warte ja auch noch auf mein Demogeld.
Ja, das habe ich auch noch nicht bekommen irgendwie.
Das ist schon ein bisschen traurig. Mhm. Ja, ich finde es dann bloß, ja, die Leute, die sich hier von, weiß ich nicht, von irgendwelchen Firmen ständig einladen lassen zum Essen, schimpfen dann, dass irgendwie drei Demonstranten irgendwo vielleicht Geld gekriegt haben.
Aber es hat keiner Geld bekommen.
Ja, warum? Vielleicht haben ja drei Leute wirklich Geld bekommen über irgendeine Stiftung. Aber wie gesagt.
Aber nur damit die da irgendwie sprechen können oder so ein Quatsch.
Whatever. Aber okay. Dann zu behaupten, irgendwie, da würden alle Geld kriegen, ist sowas von unter aller Würde. Und sich, weißt du, den nächsten Tag dann irgendwie von irgendwelchen Lobbyvereinen zum Essen einladen.
Ja.
Das ist halt echt die Sauerei.
Nicht okay.
Ja. Ja, also da können wir auch nur noch mal den Aufruf starten. Es sind bald Wahlen.
Europawahl, genau.
Genau.
Das wird
überlegt euch das, wen ihr da wählt.
Mhm. Überlegt ihr, wen ihr vielleicht nicht wählen wollt.
Piraten sind leider nicht die Alternative.
Weiß keine Ahnung.
Julia Reda ist heute aus der Piratenpartei auch ausgetreten.
Weil die gesagt hat, die sind alle doof oder was?
Nein, es ist leider auf Listenplatz 2 bei den Piraten jemand, der Leute sexuell belästigt.
Sozialen Quatsch oder was? Ich hab gedacht, die machen wie nur das Internet-Ding jetzt.
Ja, naja, trotzdem gibt's halt auch Arschlöcher und sie haben wohl, warum auch immer, jemand auf Listenplatz 2, der auch im Team von Julia Reda vorher war und da wohl ja sich nicht so verhalten hat, wie man das erwartet und damit auch Kraft und Energie gekostet hat und jetzt dooferweise auf Listenplatz 2 ist und mehrere Leute jetzt halt dazu aufrufen, die Piratenpartei nicht zu wählen. Ich kann da jetzt auch weiter groß nichts zu sagen. Das ist ziemlich doof. Sie versuchen, den da jetzt noch irgendwie runterzukriegen von dem Listenplatz 2. Ich weiß auch nicht, also selbst wenn, glaube ich auch nicht, dass die Piratenpartei 2 Leute irgendwie ins Parlament schicken könnte. Aber das ist trotzdem blöd. Also ja, da hast du jetzt schon irgendwie in den letzten Jahren im Europaparlament mit einer Piratin ziemlich viel bewegt und dann zerlegen sich die Piraten jetzt mit so einer Aktion.
Aber das haben sie davor schon, also das ist ja quasi nur konsequent, muss ich mir jetzt aussehen.
Ja, es ist, ich
find's traurig. Das passt ja auch ein bisschen zur Piratenpartei.
Ich finde es sehr, sehr traurig.
Ja, man kann aber andere Sachen wählen. Da waren ja andere noch dagegen.
Ja, aber ich meine.
Aber man weiß auf jeden Fall, wen man nicht unbedingt wählen möchte.
Ja,
das ist ja relativ easy dann.
Ja.
Also außer ihr hasst das Internet natürlich, dann ist.
Dann.
Ja, es wird sich eh nicht durchsetzen, dieses Internet.
Nee.
Ist voll doof.
Ja, oder ihr kriegt halt bis dahin euer Demogeld nicht. Dann kann er natürlich auch dann entsprechend da abstimmen. Ja. Scheiße, Bernd.
Ja, also das zum Thema Urheberrecht.
Und was passiert jetzt, wenn wir hier irgendwelche Lieder summen, dann werden wir automatisch gebannt von YouTube oder wie sieht das aus?
Ganz so weit sind wir ja noch nicht. Jetzt muss erst der EU-Ministerrat nochmal zustimmen.
Ja, bei dir.
Sind da
bestimmt auch cool damit, oder?
Gab es ja auch noch einen Tweet. Ja, jetzt so die allerletzte Chance.
Ach, Bullshit, das fucking
hat,
durch,
glaube ich, Markus nochmal aufgeschrieben. Also klar, diese theoretische Chance gibt's schon noch. Aber die Frau Barley hat schon angekündigt, dass sie da dafür stimmen wird. Also Deutschland wird sich in diesem Gremium nicht etwa enthalten oder negativ äußern. Klar, jetzt könnte man irgendwie hoffen, dass die Briten irgendwie noch dagegen stimmen. Ich meine, noch sind sie ja dabei.
Die werden noch ein bisschen länger dabei sein, ja.
Die sind ja noch dabei. Also der könnte ja dagegen stimmen und vielleicht ein paar andere Länder. Ich bin da aber leider auch an der Stelle Berufspessimist.
Ja. Ich würde dann, wenn Großbritannien was sagt, dann würde ich auch einfach nur sagen, Großbritannien, ihr seid raus.
Nee, also da können wir, da wäre ich voll dafür. Ihr seid.
Ja, aber jetzt jedes andere europäische Land, ja. Zu Großbritannien, Entschuldigung. Habt ihr nicht was vor? Da ist die Tür, ja.
Wolltet ihr nicht morgen eigentlich schon raus sein? Wolltet ihr
nicht schon gestern gehen? Das ist wie dieser nervige Freund, der hat immer noch dann auf dem Sofa
bei der
pennt,
Party, ja.
Sei, ja. Wolltest du nicht gehen? Du hast ja gesagt, dass du schon weg bist. Kommt irgendwie dein Zug in 2 Minuten oder so?
Ja,
ihr, also die ihr Pessimisten. Also ich finde, man sollte es halt trotzdem noch versuchen, ne? Weil die Chance besteht, es kann halt passieren. Wenn man es nicht versucht hat, ist es halt blöd. Wenn man es versucht hat und sie stimmt dann halt trotzdem dagegen, naja, weißt ja, du, wenn dann, du nicht wählen musst.
Dann sag doch dem Schweizer Minister mal, er soll dagegen.
Ja, ich sag dem mal, er soll mal richtig abstimmen.
Jetzt aber richtig abstimmen.
Dem Schweizer Internetminister. Professor Dr. Internet.
Ja, ja, nice.
Ja. Professor Dr. Google hoffentlich, oder?
Das Internet Google. Ist doch da bei euch erfunden, also nicht das Internet, aber das Web ist doch bei euch da erfunden worden. Also,
ja, ja, naja. CERN, oder? Mit genau. dem, ja, ja.
Läuft.
Genau.
Genau, der kann ja mal im EU-Parlament abstimmen fürs Internet.
Ja, find Professor okay. CERN, der kommt da vorbei und sagt, genau. Na, wir finden das Internet aber gut, wir haben es nämlich gemacht und zack und alle so, oh ja, okay, das macht Sinn. Ja. Ich bin überzeugt.
Der Tim soll da mal vorbeigehen.
Der ist doch
Tim, oder? Tim
ja, Berners-Lee. Ja.
Genau. Der soll da mal vorbeigehen und sagen, Internet ist voll gut. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen behalten. Genau. Wir haben hier den Link, den Tweet verlinkt. Man genau. kann bis zum 9. April, wo die Abstimmung ist, kann man noch
alles versuchen, aber
die Leute anrufen, ihnen sagen, das ist keine gute Idee, ist vielleicht.
Also die Minister, ne? Es geht jetzt nur ja, um die Minister.
Was sind, du kannst nicht mehr alle anrufen, ne? Das ist zu spät.
Du musst nur genau. die entsprechenden Minister anrufen, die da jetzt stimmenberechtigt sind. Ich weiß gar nicht, was sind das denn? Sind das immer die gleichen? Justizminister, Innenminister? Die Internetminister?
Ich weiß es nicht, ich meine.
Keine Ahnung.
Die Internetminister muss anrufen.
Die Internetminister.
Die Internetminister.
Aha.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, ein Internet zu haben.
Also bei uns ist auf jeden Fall die Justizministerin, ne? Die Katrin Barley.
Okay.
Die da.
Aber
da
die hat ja schon muss. Gesagt.
Die hat schon gesagt, Frankreich testet ja jetzt schon Upload-Filter und die sind auch ganz happy.
Die sind dafür. Super nice. Die aber haben nur gute Erfahrungen ja, damit gemacht.
Es gibt ja noch ganz viele andere EU-Länder und ich meine, es reicht eine bestimmte Mehrheit von denen zu überzeugen. Ja, also müssen nur ein paar davon dagegen stimmen, dann wäre das Ganze auch noch gekippt. Ich bezweifle aber, dass das passiert. Aber hey, hört auf den Felix.
Hört auf die Felix.
Geht diesen Ministern noch auf den Sack. Vielleicht hilft es ja noch oder so.
Ja, na gut. Na, fair würde ich sagen, ja.
Ja, die haben es auch verdient.
Ich kann auf jeden Fall sagen, ich war dabei. Hab versucht, das Internet zu retten, aber die wollten nicht.
Genau. Und wenn ihr in der Schweiz seid, dann habt ihr jetzt auch eine Chance, was Gutes zu tun. Und zwar gibt es ein Moratorium gegen das E-Voting.
Das ist doch kaputt, ne, bei euch? Da sind doch...
Ja, die wollen ja dieses E-Voting machen und hier haben sie jetzt angefangen, Unterschriften zu sammeln, dass sie zumindest mal 5 Jahre
E-Voten dürfen, oder was?
Sicher mal kein E-Voting machen dürfen.
Ah, 5 Jahre sicher, okay. Aber was genau. soll sich in 5 Jahren geändert haben?
Nix, aber das ist so die
Mindestzeit... Da kann man wieder abstimmen.
Nee, aber das ist so die Mindestzeit, du darfst dann irgendwie für 5 Jahre, glaube ich, nix machen. Und dann müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein, die sie da aufgelistet haben, okay. dass du dann überhaupt, und wenn du dann irgendwie verargumentieren kannst, dass du diese Bedingungen erfüllst mit deinem neuen E-Voting, dann kannst du nochmal wieder dann darüber erstmal wieder nachdenken, das einzuführen. Und das okay. ist eigentlich schon voll okay, finde ich. Da kann man mal was gegen machen. Also,
und wenn das jetzt heißt, nicht was irgendwie. Was muss man machen?
Unterschriften sammeln.
Kannst du nicht irgendwo E-Voting machen oder so?
Können wir da E-Voting machen? Kann man da E-Voting dagegen abstimmen, gegen E-Voting? Geht das?
Bestimmt. Was spricht dagegen? Dieses eine.
Genau, ich habe hier die Seite verlinkt direkt mit, wo ihr so Bögen downloaden könnt, unterschreiben, einschicken. Mhm. Ja, ist eine gute Sache, E-Voting brauchen wir, glaube ich, nicht. Haben wir zur Genüge drüber gesprochen.
Kann schon sein, ja.
Und sonst könnt ihr eure Europaminister, wie auch immer die komischen Leute, die Dr. Internetminister anrufen. Oder halt in der Schweiz gegen E-Voting unterschreiben.
Und?
Ja, ich glaube, du musst Schweizer sein, dass es Sinn macht.
Vielleicht sind ja unsere Zuhörer teilweise beides.
Das genau. kann sein, vielleicht
wenn
hast
ihr beides
du
seid, dann könnt ihr beides tun.
Ihr müsst.
Wobei anrufen kann man ja sowieso. Dazu muss man ja nicht europäischer Bürger sein, das wissen die ja nicht.
Haha!
Haha!
Hast du so eine Zipgate-Adresse?
Sie klingen so, als kommen sie aus der Schweiz. Nein! Ja.
Das war sächsisch, Mann.
Ja, komm ich ja aus der sächsischen Schweiz.
Aus der sächsischen Schweiz. Läuft. Ne war. Aus der Ostschweiz.
Oh Gott.
Genau.
Schön. Schön. Okay. Ja, mach das. Also geht den Politikern auf die Nerven. Oder geht selber in die Politik. Also ich gehe jetzt selber in die Politik und von dem her, also erstmal in die Lokalpolitik.
Mm, der Ingo, ihr müsst den Ingo wählen, wenn ihr ihn wählen
ja,
könnt.
Ja, geht nur in Brandenburg da in so einem.
Das ist ja egal. Ja. Das ist ja genauso wie mit diesem Schweizer Ding. Wenn du halt Brandenburger bist, kannst du auch Brandenburg wählen.
Ja, genau. Auch so ein Grund, weswegen ich so ein bisschen abwesend war die letzte Zeit und wahrscheinlich auch noch viel zu tun habe in nächster Zeit. Ja, jetzt, wenn man schon irgendwo hinzieht, muss man und sich dieses ganze getraurige Chaos anguckt, habe ich jetzt.
Sorgst du auch für Internet?
Ich sorge auch für Internet. Für
das ist nice.
Gutes Internet.
Für die Leute lieben Internet.
Ja, Internet.
Gutes auch wenn die nicht wissen, dass sie es wollen, die wollen
schnelles
das.
Internet. Ich will zahlst, vor allem schnelles Internet.
Das stimmt, Zahlst du dann auch Demonstranten? Bekommt ja, bei dir auch 450 Euro aus der Staatskasse?
450
ja.
Cent. Nice.
Ja, genau. Also wenn ihr alle demonstrieren gehen wollt,
ja.
Kommt zu uns. Ja,
gibt's, genau. Für jeden gibt es einen Sternburg-Export.
dann habe ich gleich gewonnen. Ja. Direkt.
Das ist halt vielleicht nicht das richtige Klientel, aber die müssen ja nur für dich abstimmen.
Genau. Ja. Dann kommen wir noch weiter zum Blast. Ihr habt, oder der eine Felix da hat über 10G Doc-Gedöns geredet.
Der andere Felix, ja.
Ja. Und ich muss sagen, Felix. Ja, der Schweizer Felix.
Der eine.
Der eine von den zweien.
Felix 2.
Könnt ihr euch nicht mal einen neuen Namen überlegen? So,
der andere Felix ist der andere
der
Felix.
Der eine Felix und der andere Felix?
Nein.
Und wir wechseln jede Woche, wer ist.
Ja, genau.
Machen wir doch jetzt schon.
So, Felix, also, 10G. Ja.
Erzähl
gar kein Doc.
Das Blöde ist, diese Docs fressen scheiß viel Strom. Das heißt also, wenn du so einen 10G-Link auf so einem USB-C 10G-Adapter hast, will das fast 20 Watt, also 17,7 Watt haben. Was für so ein Notebook vielleicht nicht die glänzende Idee ist.
Das ja, sind aber es echt ist, viele Watt,
ey. Das idelt so irgendwie bei 2, 3, 4, 5 Watt rum und dann steckst du das Ding an, dann frisst du es irgendwie schon 13, dann machst du noch einen 10G-Link drauf und dann willst du 17,7 und zwar nur
für den Ethernet-Quatsch.
Ja.
Das ist also krass.
Nicht nur, dass diese Adapter scheiß viel Geld kosten, sie fressen auch scheiß viel Strom, deswegen solltest du dir das vielleicht überlegen, ob du so ein Ding wirklich brauchst.
Er braucht es, ja. Oder?
Das ist der Punkt. Ich brauche das halt eh nicht.
Ach,
das ist ein bisschen das Problem.
Okay. Ja, ja.
Ich hätt das halt nur gerne.
Genau.
10G und so in Zukunft.
Ja, ja. Ja.
Wissen schon.
Ja, ja. Ich habe, da ich ja auch einen 10G-Switch gekauft habe und eingebaut habe im Haus und mir jetzt auch gerade einen NAS gekauft habe mit 10G, habe ich mich da auch so ein bisschen gedacht, ja, wäre schon ganz cool. Aber habe mich doch jetzt dann erstmal dagegen entschieden. Also ich habe es noch nicht im Rechner drin. Also ich habe mir noch keine Karte gekauft, keine PCI-Express-Karte, die das kann. Und ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, nachdem ich gesehen habe, dass sie fast 20 Watt fressen, die Dinger, so ein USB-C-Nupsi zu kaufen. Das braucht wohl leider noch ein bisschen. Ja, also ich sehe es am Switch, wenn da irgendwie mehrere Leute drauf rumrödeln auf dem NAS. Ja, okay, finde ich eine sinnvolle Idee, das anzuschließen. Aber auch da, ja, auch die Switche fressen dann mehr Strom und das NAS frisst mehr Strom für den Link. Das muss man halt abschätzen, ob es nicht billiger ist, irgendwie 3 gebündelte 1 Gigabit Ethernet Links zu nehmen oder so.
Ja, aber das ist halt nicht Zukunft.
Das kann ja jeder.
Nee, genau, das ist nicht Zukunft.
Das halt. Und ja, ich mach das, weil es Zukunft ist und nicht, weil ich es brauche.
Ja, das ist schön, weil je mehr Zukunft du kaufst, desto schneller kommt die Zukunft.
Ja,
genau.
Das darf man nicht vergessen. Kommt die schneller die Zukunft für alle anderen. Mhm. Und für dich natürlich auch.
Ja. Also wie gesagt, beim 10G-Switch habe ich auch schon mit irgendwie sind es 12 oder sind es sogar 24 Ports, die 10G können. Also ich habe das auch gleich gedacht, in die Vollen. Mit PoE und 10G Switch gekauft, 24 Port.
Krass.
Aber ich glaube nicht alle Ports, also ich, die Hälfte sind PoE-Ports und die andere Hälfte
aber
sind
PoE. Aber wie viele PoE-Devices hast du denn nun?
Zurzeit habe ich 4 dranhängen.
Krass.
Naja, ich habe ein Haus und du willst ja überall WLAN haben.
Das stimmt.
Und auch außen und so. Deswegen.
Ach, scheiße.
Und du willst ja nicht jedes von diesen WLAN-Dingsies mit extra Strom versorgen.
Keine Ahnung, wenn daneben die Steckdose ist, geht das schon.
Nee, wenn du nur ein Kabel hinlegen kannst, dann legst du nur ein Kabel.
Ah, okay. Ein Kabel ist schon geiler als zwei Kabel.
Das ja,
muss ich dem Ingo recht geben.
Das stimmt. Ja. Leute hassen Kabel.
Genau, deswegen habe ich diese Ubiquiti-Dinger gekauft und mir einen PoE-Switch gekauft und gleich einen PoE-Switch genommen, der auch 10G kann. Und was warte jetzt auf die Zukunft. Ist ein HPE
kannst du den mal
Office,
ja, will
Office
verlinkt werden.
Connect 1820 oder so. Ja, kann ich verlinken. Muss ich
genau, mach da noch einen Link rein, das wäre voll gut.
Ja, kann ich.
Schaue ich mir dann auch mal an. Ich habe mich noch nicht so endgültig entschieden, ob ich so einen kleinen von
Netgear, gibt's welche?
Mikrotik. Was, Mikrotik? Ich glaube Mikrotik. Die haben halt so 5 oder 8 Port 10 Gig Switches.
Von Netgear gibt's auch welche, die klein sind und 10G schon haben.
Ob ich mir sowas kaufen soll oder ob ich mir auch echt so einen 24 Port Full Monty Switch gleich reinstellen soll.
Ja, also wie gesagt, ich, weil es stand sowieso in der, oder ich wollte einen PoE-Switch haben und dann habe ich gleich geguckt, dass er auch 10G kann und das war halt dann so.
Ja, macht Sinn, ja.
Habe ich gedacht, einmal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das wird ja jetzt wohl die nächsten paar Jahre halten oder soll die nächsten paar Jahre halten. Bringt ja jetzt nichts, einen PoE-Switch zu kaufen, den du dann irgendwie in 5 Jahren wechseln musst oder in 3, weil du dann doch mehr 10G-Ports haben willst. Hm. Ja, genau, also das wollte ich noch so zu Blast from the Past, weil ihr da letztes Mal drüber geredet habt. Also die USB-C-Dinger, 10G, fressen einfach zu viel Strom. Also für unterwegs lohnt sich's nicht und für zu Hause
lohnt sich's nicht.
Unterwegs bringt's dir auch nichts. Also ich weiß nicht, an wie vielen Orten du überhaupt irgendwie dann bist und so sagen kannst, ja, okay, ich steck mich hier jetzt an und hab da 10G
direkt
drauf.
In die S-Bahn, Station, steck sie mit 10G an, zack, immer noch schlechtes Internet.
Genau, ja, das ist halt so, ja, cool.
Ja.
Ja, dann müssen wir hier vielleicht noch ein Jahr, zwei warten, bis die noch ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, das kommt, es ist einfach.
Gibt es eigentlich schon NAS mit 2,5 Zoll Einschub, also für SSDs und 10 Gigabit und so?
Ja.
Weil es stimmt. Es gibt es schon irgendwie, aber so richtig gibt es immer noch diese großen, schweren, drehenden Rost-Dinger, ja, was ich eigentlich nicht so cool finde.
Die sind, also ich habe ein QNAP NAS gekauft und das hat für 2,5 Zoll. Also es hat irgendwie 5 normale 3,5 und nochmal 4, die nur für 2,5 sind.
Okay. Aber es ist ja dann schon ein relativ großes Gerät.
Ja, ja. Mhm. 10G. So, den 10G-Port habe ich jetzt auch noch nicht benutzt, weil ich dann auch gedacht habe, Strom.
jetzt muss ich an Strom denken, oder was? Ist das 10G und jetzt denkst du an Strom? So, nee, kann man leider nicht anstecken. Ich passe immer für WLAN.
Nein, nee, es ist halt auch noch nicht in der, da fehlt dann wieder die Zeit, ne, da jetzt die Daten alle drauf zu packen und es dann als Family Home Server einzurichten. Es ist halt eher noch so 30% fertig.
Mhm.
Ja. Wenn es dann mal völlig fertig ist, dann ich wollte noch SSDs reintun und das mal testen, aber da bin ich auch noch nicht zugekommen. Mhm. Ich habe jetzt übrigens auch mein geliebtes ButterFS abgebaut.
Nein, du hast ButterFS abgebaut.
Ja,
wie kommt's?
Naja, ich habe
Ist es kaputt?
Nein. Oh. Es hat die letzten 10 Jahre so super funktioniert.
Bis zu diesem einen Tag, wo all deine Daten verloren hast.
Nein, bis zu dem Tag, wo ich mir einen NAS gekauft habe und jetzt die Festplatten alle in dieses NAS eingebaut habe.
Ja, und dann sind natürlich alle.
Ich habe eine riesengroße Festplatte. Eine riesengroße 10 Terabyte Festplatte gekauft.
Hm. Fertig, ist dein NAS.
Hab alle Daten von dem ButterFS auf diese 10 Terabyte Festplatte kopiert und habe dann die Festplatten alle genommen und sie in das NAS reingetan und habe dann wieder angefangen, die Sachen aufs NAS zu kopieren. Ja. Dann, wenn man so ein, habe ich eigentlich einen Pix zu stehen, aber kann ich auch kurz vorziehen. Weil ich jetzt über dieses NAS schon geredet habe. Also das NAS, was ich gekauft habe, ist ein QNAP TS932X. Und um dann natürlich die diese 10 Terabyte Festplatte, 8 oder 10 Terabyte Festplatte lesen zu können. Beziehungsweise ich habe einen Rechner gehabt, also einen Server sozusagen, wo 6 Festplatten drin gesteckt haben, und ich meine, so ein normales Board hat halt nicht mehr als 6 Anschlüsse.
Ja.
Und wie kriegst du dann die 10 Terabyte Festplatte ran? Du versuchst sie über USB anzuschließen und diese ganzen ja,
traurig,
diese,
ja?
Ja, das ist erstens traurig.
Ja, USB geht ja schon, also da machst du ja auf jeden Fall den kriegst du ja nicht voll, wenn du 10 Terabyte hast. Also, die kann ja irgendwie 200 Megabyte oder sowas über diesen scheiß USB vor.
Ja, erstens USB, dann 3 ist ja auch nochmal ein bisschen
und
schneller.
3,
aber 1, ich habe vor allem diese alten, also ihr kennt ja diese USB-Dinger, wo du einfach diese Festplatten oben reinstellst.
Ja, diese Plattentoaster.
Genau.
Ja.
Alle, die ich habe,
erkennen. 2,5 Zoll?
Schon beides, aber die erkennen keine Festplatten über 8 Terabyte.
Ah, witzig.
Noch nicht mal über 6 Terabyte.
Das ist lustig.
Da weiß ich nicht, da fehlt denen irgendwas, und dann habe ich ewig gesucht, bis ich eins gefunden habe, was überhaupt die Möglichkeit, also die neueren können das dann, aber auch noch nicht alle. Manche sagen, sie gehen nur bis 6 Terabyte oder so. Ja. Ich habe dann endlich irgendeins gefunden, was geht. Also
ich habe Inatec
USB 3 Festplatten-Dock habe ich dann auch mal verlinkt.
Ah, ich hätte einfach noch so ein GameStation Dingens gehabt, was, also jetzt quasi externe Festplatte, rausgenommen, die 8 Terabyte, und dann habe ich noch dieses Board, und das kann natürlich so viel.
Ja, wenn vorher eine 8 Terabyte drin war, dann sollte das gehen, genau. Aber ob 8 und 10 Terabyte, also das ist auch schon wieder, also da gibt es irgendwelche Grenzen. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie fünf von diesen Adaptern zu Hause rumliegen, halt die nur SATA-Anschluss und Power brauchen, und zwei so verschiedene Toaster-Dinger und verschiedene Sachen probiert, und alle sagen dir dann, ja, ich erkenne hier nur irgendwie 2 oder 4 Terabyte, oder ich bringe alle 5 Minuten irgendwelche Fehler, und habe ich gesagt, scheiß drauf.
Ist ja total praktisch.
Scheiß drauf, jetzt mal ein bisschen Recherche betreiben, und dann dieses Ding gekauft, und das hat funktioniert jetzt.
Okay.
Ja. Genau, also wenn ihr auch mal solche Probleme habt, oder
wenn
ihr plötzlich mit 10 Terabyte Festplatten anfangt, diese Festplatten-Toaster-Boxen tun eventuell nicht. Neues kaufen hilft nichts, und dann halt drauf achten, dass die das auch können.
Man muss auf viel zu viele Sachen immer aufpassen.
Das ist echt furchtbar. Das ist jetzt auch so ein Dock, da kann irgendwie 2 ran, und du kannst irgendwie auch noch Backup-Copy machen von dem einen, also kannst 2 Festplatten reinstecken, und der einen sein soll auf die anderen kopieren, aber das habe ich nicht
ausprobiert. Müll, weil das Zeug, was man nicht braucht.
Ja,
es
kann durchaus sein, weißt du, wenn du so ein Backup hast, du schreibst immer auf die eine Festplatte, dann stellst du die da rein, kopierst, und dann kannst du sie wieder mitnehmen wenn du immer unterwegs bist und da dann Backups drauf machst, und dann irgendwie einmal im Monat nach Hause oder zu deinen Eltern oder was auch immer, steckst es einmal dran, drückst drauf, irgendwie wartest bis nächsten Tag, nimmst deine Festplatte wieder mit und hast noch ein Backup woanders.
Ja.
Also es gibt schon
Use Cases, wo man sich das vorstellen kann, ja.
Genau. Ja.
Ja.
Gut.
Na gut.
Das dazu, dann habe ich jetzt auch gleich meine Picks sozusagen mit Amp gehandelt, und dann noch eine Sache blast, weil ihr letzte Woche darüber geredet habt. Aber das nur ganz kurz. Da sage ich jetzt gar nicht zu viel. Wer noch mehr über SUSE wissen will, weil ihr da so ein bisschen rumgerätselt habt, was die so machen. Ich habe den CTO von SUSE im November mal interviewt.
Ist das immer noch der gleiche, oder hat sich das, die hatten ja eine Umstrukturierung hinter sich. Da weiß man ja nicht, was dann passiert.
Nee, also CTO und so ist immer noch derselbe. Das könnt ihr euch dann mal anhören, wenn ihr wissen wollt, was SUSE gerade so treibt oder für die Zukunft treiben will.
Ja.
Und auch noch ein anderes interessantes Projekt, was sie übernommen haben, ist in der Radio Tux September-Sendung. Das ist dieses Uyuni. Sie haben von Red Hat dieses Spacewalk genommen, was Red Hat nicht mehr weiterbaut, weil sie, ja, haben sie halt fallen lassen
und
ein anderes Projekt genommen. Und SUSE wollte das so übernehmen, aber dann sind sie sich über den Namen und die Rechte nicht einig geworden, und dann hat SUSE geforkt und macht es jetzt selber.
Sie haben
weiter
gesagt, fuck you!
Genau,
und dann
fuck you, fuck me. Haben sie es Uyuni genannt, und wer darüber was wissen will, kann das in der September-Sendung hören. Also wer ja, wen es interessiert, was Suse so tut, macht, was die so haben. Jetzt einfach mal zwei.
Das sind auf jeden Fall sehr nette Leute, habe ich mir sagen lassen.
Sind, ja, also ich komme mit denen gut klar. Das ist so. Und ich meine, da hast halt ziemlich viele in Deutschland, die da arbeiten. Und dann sieht man die auch auf verschiedenen Veranstaltungen.
Lokal zu sehen, genau.
Genau, und trifft die mal und quatsch mal mit denen. Und
jetzt, wo Red Hat quasi
ja, IBM ist.
Ja. Und jetzt was anderes geworden sind.
Ja. Genau, also so wenn ihr dafür Interesse, wenn euch etwas interessiert, weil wie gesagt, ihr habt da letzte Woche rumgeratet so ein bisschen.
Klar, wir haben keine Ahnung, was wir tun. Jedes Mal einfach. Ja. Wir brauchen dich, ansonsten können wir nicht über
dann
Suse reden.
Dann sage ich jetzt einfach mal, hört euch das an und dann ist gut. Ich muss das jetzt nicht alles nochmal aufnehmen. Das
okay,
war
alles klar.
So Blast from the Past, sind wir durch mit Blast from the Past. Genau, kommen wir zu einem anderen Lieblingsthema, was wir so haben.
Haben wir noch andere Lieblingsthemen?
Ja, Messenger.
Was meinst du? Müssen wir schon wieder unsere Messenger wechseln oder was? Gibt es
ja,
was Neues Heißes
ja,
oder
ja,
was?
Ja. Was? Und zwar COI? Ja.
Was für ein Ding?
Na, also nicht CIO, sondern COI. Ah, siehste? Was? Kannst du noch nicht?
Ah, ja.
Chat over IMAP.
Du meinst E-Mail?
Ah, ja.
Ja! Genau.
Okay, alles klar.
Turns out, Open Exchange, übrigens, war auch mal eine Firma von Suse.
Aha.
Ja, also ist eine Ausgründung aus Suse.
Yeah.
Vielleicht doch nicht so gut dieses
Weil
das wollte ich gerade sagen.
Nein, als Novell Suse übernommen hatte, hatten die ein E-Mail-Produkt, den Suse Linux Open Exchange Server. Novell hatte aber sein eigenes Novell Groupwise,
ja,
also seinen eigenen
seine eigene
Groupware und da hatten sie keine Verwendung für dieses Produkt, was ich so überlegt hatte.
Ja.
Haben sich aber ein paar Leute gedacht, naja gut, dann kaufen wir das halt und machen da unsere eigene Firma draus. Daraus ist Open Exchange entstanden, gibt's immer noch, ist, weiß ich nicht, bei 1&1 und also wenn man sich so ein 1&1 Account klickt, dann hat man automatisch einen Open Exchange, genau.
Aha.
Und die Firma gibt's immer noch, ist teilweise oder großenteils eine deutsche Firma.
Ja.
Und die haben jetzt auf dem, ich glaube, Cloudfest oder sowas in Rust. Ja, die machen da gerade ein Cloudfest in Rust.
Im
Europa-Park.
Klingt auch nicht okay.
Ja, stimmt, das habe ich gehört. Das ist immer nice. Da gibt's richtig geiles Essen.
Ja.
Und es ist kostenlos.
Ja, das. Also hätte ich nicht was anderes zu tun gehabt, wenn
ja, das Cloudfest, also wenn ihr quasi Studenten seid und nichts zu tun habt, Cloudfest, beste Zeit, ey.
Genau. Das ist jetzt aber gerade.
Ja, das
ich glaube, heute ist es noch. Aber
ich weiß dann, nicht, aber ja. Ist geil auf jeden Fall.
Und da haben die auf jeden Fall vorgestellt, sie würden gerne Chat over IMAP machen.
Das, ich glaube, dass die haben ja immer diesen, wie heißt es, diesen Hack-Dings, so ein Hackfest oder sowas, wo du dann quasi deine Ideen zusammenhacken kannst und dann kannst du natürlich irgendwelchen Quatsch überlegen, ja. Und dann machst du halt sowas. Also
naja, gut, es klingt schon so, als würden die das jetzt wirklich als Produkt machen und das schon ein bisschen länger entwickeln und halt ja irgendwas gegen WhatsApp, Threema, Signal setzen wollen. Also nehmen sie eine Technologie her, die es schon lange gibt. Mail-Server. Ja, ich verstehe es auch nicht. Man könnte auch Jabber oder Matrix oder
eins von den anderen
Mastodon
auf
irgendwas
Quatsch
nehmen. Ja, genau.
Dieses Fettiverse-Quatsch oder so.
Genau. Also halt vor allem vielleicht irgendwas, was sich so für Chats eignet. Also ich weiß es nicht, aber so gefühlt hätte ich jetzt irgendwie, wäre jetzt nicht meine erste Idee, das irgendwie mit IMAP und SNMP zu bauen, aber.
Nee, nicht SNMP.
Nee, nur IMAP, oder?
Ah, nur IMAP.
SMTP heißt es.
SNMP ist noch was
anderes. Ja, logisch.
Genau. IMAP könnte ich vielleicht auch noch nachvollziehen, das zu nehmen, aber SMTP zu nehmen ist totaler Quatsch, weil ich sehe an meinem Mail-Server, was da alles nicht ankommt und was ich alles ablehne und was ich da für Graylisting fahre und für sonstige. Das ist
vielleicht auch
Scheiß.
Mal einen Port legen,
ja,
und dann
ist,
zack.
Das ist, also einen IMAP-Server aufzusetzen, ist easy. Den installierst du, machst 3 Configs, startest den, wunderbar funktioniert. Aber einen SMTP-Server so aufzusetzen, dass der nicht irgendwie geflutet wird von allem Scheiß, der da draußen rumkreucht und fleucht.
Das geht nicht, ey.
Ist einfach ein Haufen Arbeit.
Ah, ja.
Und dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach, diese erste Mail da so zuzustellen. Da weiß ich noch nicht, ob das die clevere Idee ist. Und
was haben die denn noch? Also, was?
Aber sie nehmen auf jeden Fall den IMAP-Server. Sie sind ja auch Hersteller des größten IMAP-Server oder des meistverwendetsten IMAP-Server der Welt, nämlich Dovecat. Also sie haben Dovecat irgendwann mal gekauft. OpenExchange hat Dovecat irgendwann mal gekauft.
Aber das ist doch eine Open-Source-Software.
Genau.
Die machen
dann
quasi nur Services oder was?
Genau. Ah, okay. Dovecat, es gibt eine Firma hinter Dovecat, die
OpenExchange.
Ja, mittlerweile OpenExchange, genau. Aber vorher gab es eine Dovecat, ich glaube, ein finnischer Hersteller war das.
Mhm.
Hat OpenExchange irgendwann mal gekauft und ja, die bieten Services rings um diesen IMAP-Server an. Und sie wollen jetzt IMAP, ja, den IMAP-Server ein bisschen erweitern. Da gibt es ja auch verschiedene Standards und Erweiterungen und sowas. Und mit einer dieser Erweiterungen soll dann dieses Chatten so funktionieren. Und dann muss man es halt in Thunderbird und Co. irgendwie einbauen.
Genau, weil das Erweiterungskonzept hat ja auch beispielsweise bei XMPP so wunderbar funktioniert.
Ja,
oder? Dann macht man so eine Erweiterung und niemand unterstützt das dann. So, cool.
Nee, das ist total super.
Das alle unterstützen mal Erweiterungen, ist ja wohl klar. Deswegen funktioniert das ja auch so gut mit XMPP.
Genau, und alle haben dann so genau den Basic-Shit. Und von tollen Erweiterungen, die man eigentlich so haben will, hast du dann vielleicht eine von fünf.
Je nachdem, musst du halt immer Glück haben mit Client und Server, ja. Du musst immer beides immer unterstützen.
Das doch. Ich weiß ja nicht, aber wir werden
doch
sehen,
super,
ob da was draus wird.
Ja, also, genau.
Ist besser als dieses Facebook Messenger.
Besser als Facebook Messenger und WhatsApp.
Die alle deine Kontakte klauen und verkaufen. Ja, also ich meine, die Begründung ist natürlich, dass jeder schon mindestens ein, wenn nicht noch sogar mehr Accounts hat, also E-Mail-Accounts hat und dementsprechend man, wenn man den meistverwendetsten E-Mail-Server auf der Welt
ein Update installieren kann und
genau,
dann kann der das.
Und der kann das dann, hast du theoretisch, wenn du den richtigen Client hast, schon mal einfach Milliarden an Leute, die das können irgendwie.
Ich weiß nicht so recht, weil das Problem ist ja, du hast ja dann voll die Fragmentierung und ganz viele Leute haben ihre E-Mail-Adresse dann halt irgendwie bei Google, bei Microsoft, bei...
Ja, gut, die sind raus, aber alle anderen
halt ein,
sind
darf ja, raus. Aber Google, also E-Mail hast du jetzt quasi schon ungefähr Millionen
das,
Leute.
Ja, das sind halt die vielen User, habe ich so das Gefühl. Und das andere sind dann halt irgendwie so, ja...
Dann hast du halt bei 1
kleine,
und 1
ja,
genau, Vater und, oder so, ja.
Genau, und wenn dann vielleicht einer von 10 das dann enabled, dann bringt es halt irgendwie auch nichts.
Ja.
Weil man muss es ja dann vermutlich, es wird ja dann nicht einfach standardmäßig ausgeliefert und ist an, sondern du musst das dann irgendwie trotzdem noch anmachen und konfigurieren und so. Und da wird es dann vermutlich, ja, da wird es dann vermutlich halt wieder scheitern, weil das die wenigsten machen.
Ach. Na gut. Also wir werden sehen, die können ja erstmal irgendwas tun und dann ist ja auch gut. Also wenn Leute was tun, ist besser, als wenn sie nichts tun.
Ja,
genau.
Also ich würde das bei uns aktivieren.
Das war mein
Das finde ich toll.
Du bist eh voll am Zahn der Zeit immer mit allen Sachen.
Ja.
Übrigens, Zahn der Zeit, ich habe einen Sticker für dich.
Oh, jetzt.
Jetzt.
Warte, vielleicht habe ich
einen Sticker.
Warte, ich habe
Trommelwirbel.
Warte. Oh. Da.
Was? Wo?
Sticker. Sticker. Das ist jetzt toller
Zermatt.
Audio.
Ich habe den Zermatt-Sticker mitgebracht. Ah. Ich hab gedacht, du hattest irgendwas schon mal gesagt, dass du sowas hast oder
nee,
so.
Nee, hab ich nicht.
Oh, schade. Naja, vielleicht kannst du ja jetzt holen, jetzt wo du einen Sticker hast.
Also das ist ja wie OTRS und Zermatt.
Ich habe keine Ahnung.
Was? Keine Ahnung.
Ich
du gibst mir einen Sticker.
Ich habe gedacht, der Ingo hat schon mal irgendwann Zermatt gesagt. Und der hat das bestimmt. Und nee, das ist ein schön bunter Sticker.
Das ist schön. Er ist schön bunt, da gebe ich dir recht.
Sieht aus wie ein Vogel.
Zermatt müsste so eine Request-Tracker OTRS
OTRS
sein.
Ja.
Also
kann sein, keine Ahnung.
Ich hab gedacht,
dass du es schon mal gesagt hast. Hab dir den gerettet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich ihn her habe. Aber es gab nicht so viele, es sind nämlich solche High-Quality-Sticker.
High-Quality. Ja, wir müssen bei BNL wieder auch noch dringend wieder welche neue
machen. Ja, sind schon wieder alle Sticker leer, oder?
Ich hab schon noch einige, aber ist ja bald wieder Kongress und
vielleicht können wir einen neuen lustigen Spruch drunter machen.
Ich filter Blumen, ich filter
Kaffee. Das hatten wir schon, hatten wir schon.
Ich weiß, aber wo wir gerade bei Filtern sind nicht.
Ach so, ja, ab. Doch, mach mal weiter, mach mal deinen Übergang weiter, ich krieg's.
Nee, ich war gar nicht dabei.
Du hast nicht versucht, einen Übergang zu machen.
Nee.
Na gut.
Geklonte Polizeihunde.
Was für ein Übergang.
Übrigens, geklonte Polizeihunde.
Wir müssen da mal über geklonte Polizeihunde sprechen.
Apropos Väter, geklonte Polizeihunde.
Also, genau. Was? Also dieser
Vogel.
Dieser Zermann-Sticker ist ja ein Vogel. Vogel sind ja auch Tiere.
Und Tiere sind auch Hunde.
Und um Tiere geht unser nächster Artikel, nämlich um geklonte Polizeihunde. Erzähl mir mehr. Wie jetzt? Das war gut.
Ja, nee, ist wunderbar. Klar, Tiere ist quasi, das ist so ein bisschen so wie bei Wikipedia durchklicken bis zu Hitler, ja. Was erstmal, ja, Jahre, oh, da gibt's eine Liste der Jahre von 1900, 1945. Hitler hat auch in einem Jahr gelebt. Boop. Okay. Nee, das war ein schöner Übergang. Und zwar, die Chinesen haben wunderbare Ideen, wie sie ihre Polizeihunde schneller ausbilden können. Mhm. Und zwar, sie suchen sich einen Hund, der ist der beste Hund, ist wie dieser, weiß nicht, von
Kommissar Rex.
Kommissar Rex, genau. Die haben quasi einen Kommissar Rex. Und dann haben sie sich gedacht, okay, Kommissar Rex ist ein ganz schön nicer Hund, ja. Aber was ist, wenn Kommissar Rex stirbt? Da ist kein Kommissar Rex mehr. Das heißt, du klonst ihn einfach. Zack! Hast du ganz viele Kommissar Rex und du musst dich nicht mehr drum kümmern, weil das einfach so ein krasser Hund ist.
Hm. Schön.
Und ich habe gedacht, dieses Klonen ist durch. Die haben es quasi einmal mit einem Schaf gemacht und dann hat es funktioniert, aber es passiert irgendwie die ganze Zeit. Und jetzt halt auch für Polizeihunde.
Gut, wenn wir ehrlich sind, einen Polizeihund zu klonen macht irgendwie Sinn. Was willst du mit einem Schaf?
Essen.
Ja?
Na gut, das stimmt. Also wenn du die Traits wirklich gebrauchen kannst, wenn der quasi so ein besonders krasser Hund ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Oder wenn das so wie dieser eine japanische Hund ist, wo es diesen Film drum gibt, der so traurig ist und immer seinem Pärchen nachgeweint hat, ja.
Und?
Wie heißt denn dieser eine Hund? Keine Ahnung. Das war so ein Chibi und der war sehr toll. Und wenn du den jetzt öfter haben könntest, wäre doch eine tolle Sache. Jedenfalls, ich habe mich halt daran so arg, so quasi, okay, Schritt 1, Schafe. Schritt 2, Polizeihunde. Schritt 3, Polizisten.
Yeah.
4, Klonarmee. Zack, so sieht's nämlich aus. Und dann haben wir angefangen Klonarmee. Nur weil die Leute jetzt angefangen haben, Polizeihunde zu klonen, zu forken.
Dann scheren uns auch die Upload-Filter Gott sei Dank nicht mehr.
Weiß nicht. Könnten wir uns helfen?
Gegen die Polizeihunde oder gegen die Polizisten? Oder?
Ja, gegen die Klonarmee.
Genau, du darfst diese digitale Kopie nicht hochladen.
Ah, stimmt, du kannst sie nicht einfach hier abspeichern, mit Dreck gefiltert. Zack.
Ja.
Na gut, dann würde ich sagen, doch was Gutes dabei.
Brauchen wir doch Upload-Filter.
Ja, nur gegen dieses Klonprogramm.
Gegen chinesische Polizeihunde.
Polizeiklonhunde.
Ja. Upload-Filter gegen Polizeiklonhunde. Gut.
Und?
Ja.
Tja.
So. China hat viel Geld. Bei N24, in diese X26.
Nicht N24, das ist ein anderer Laden.
Ja, es ist einfach. Ist ja echt ein scheiß Name.
Nee, also pass auf, die mit in China durch dieses geklonte Polizeihunde sparen die übertrieben viel Geld. Ja. Das können sie dann alles bei N26 wieder verlieren. Ja, natürlich, weil. Ja. Das braucht das, also
brauchen
das ist ja das, was N26 alles verloren hat oder nicht oder was war da?
Ja, also N26 hat irgendwie, aua.
Ey, sorry, warte, ich mache hier das aus. Boop, so.
Was machst du?
Sorry, machen wir weiter.
Hast du wieder dein N26 auf?
Ja, das hat mir gerade geschrieben, dass es all mein Geld verloren hat.
genau, die wachsen, haben gerade Wachstumsschmerzen sozusagen.
Was bedeutet das?
Das heißt, dass sie so schnell wachsen, dass sie nicht hinterherkommen.
Wem hinterherkommen?
Der Anzahl an Kunden kriegen sie ihren Mitarbeiterstamm quasi nicht hinterher geschaufelt sozusagen. Und sie reagieren halt so schlecht und das bei sehr kritischen Sachen wie, hups, 80.000 Euro, weg vom Konto. für einen Startup, was so Rechnungen bezahlen muss, irgendwie ein bisschen ungünstig. Hm. Insbesondere wenn
sie eine Bank sind.
Ja, und dann monatelang dein Konto sperren und auch noch dein Geld verloren haben, egal warum jetzt, ob es jetzt weggefischt wurde oder wie auch immer, da ist es halt scheiße, wenn man irgendwie nicht erreichbar ist. Ja, also früher konnte man da wohl anrufen, mittlerweile kann man da nicht mehr anrufen, sondern nur
noch
chatten.
Die haben nur noch einen Online-Chat oder was?
Und ach, dann chattet Scheiße. Man erstmal mit Bots, bis man dann zu einem echten Menschen kommt und sagt, ich hab da mal mein Geld verloren. Ist meistens schon irgendwie zu spät sozusagen. Und ja, das erzählt so ein bisschen dieser Artikel, was da mehreren Leuten jetzt in letzter Zeit passiert ist und das wirft gerade kein so gutes Licht auf in 26. Ja, aber wie gesagt, kann durchaus sein, dass sich das verbessert, wenn sie dann genug Mitarbeiter eingestellt haben und vielleicht ihren Chat auch wieder auf die Beine gekriegt haben, so dass man auch da jemanden erreicht auf 24 Stunden am Tag. Ja, wenn du plötzlich irgendwie nachts feststellst, dass dein Account gehackt wurde, willst du das vielleicht auch gleich irgendwie klären? Wäre ganz gut und nicht erst dann morgens ab 8.
Das sind irgendwie alle diese Fintech-Startup, also ich meine Revolut und so, die sind ja irgendwie nicht besser.
Die sind auf jeden Fall Superfuckers, aber das haben wir geklärt, solange die
billig
sind, das ist aber okay.
Das sind irgendwie alles so Fucker, was schon ein bisschen, naja.
Also ja, also wirklich alles über so eine Fintech-Bank zu machen, würde ich
genau,
niemals
tun. Genau, die richtigen Banken sind zwar auch scheiße, weil können halt irgendwie keine Webseiten und sonst nix. Ja. Aber immerhin so ihr Kerngeschäft, so dein Geld nicht zu verlieren,
genau, das
bekommst du halt irgendwie so einigermaßen hin und dann hast du halt diese Fintechs, die zwar irgendwie geil Website und geil App und coole Features haben, dafür verlieren sie dann halt irgendwie einfach mal für Wochen dein Geld und sagen so, whoops,
und du wurdest echt gesperrt. Die sind halt
ja,
so,
genau.
So sind halt irgendwie
ups,
dann so,
dieses Bit ist umgekippt, dein Geld ist weg.
And it's gone, ja. And oder gone. Die sind halt so ein bisschen so auch wie PayPal, ja? Und PayPal ist ja auch eine Fintech, wenn du dieses also Fintech-Quatsch, ja? Und die sind halt auch
sind
scheiße,
halt auch Fuckers.
Ja? Die sind halt auch Motherfuckers,
echt.
Ja?
Und echt nicht okay.
Ja, und deswegen,
kann man,
also viel Geld würde ich denen niemals anvertrauen, sondern immer nur für das quasi mit denen machen, was halt die besonders billig machen. Nicht gut, einfach nur billig.
Ja, aber wie gesagt, wenn du halt jetzt so ein Startup bist oder gerade eine neue Firma gegründet hast, machst du ja nicht irgendwie 5 Konten auf. Also vielleicht jetzt als Privatperson hast du irgendwie dein Gehaltskonto bei einer in Anführungsstrichen richtigen Bank und dann irgendwie noch 1-2 andere Konten oder was auch immer. Aber wenn du jetzt frisch eine Firma anfängst oder frisch dich selbstständig machst, denkst du, ach ja, so N26, cool, kostet nichts, mach ich doch. Mhm. Und dann verlieren die Schweine dein Geld.
Das ist blöd, wenn du selber quasi
machst ja nicht gleich irgendwie 5 Konten bei unterschiedlichen und verteilst dann dein Geld
nach
irgendeinem Proporz. Machst du nicht.
Nee, ist viel zu anstrengend auch.
Ja, genau. Ja, sondern du entscheidest dich für eine Bank und denkst, oh, N26 hat irgendwie coole App und ist gerade hip, ja, machen wir mal.
Ja.
Also, so geht's mir auch gerade.
Ja.
Also, ich gründe jetzt vielleicht nicht, aber kenne Leute und hätte das denen bis vor kurzem auch empfohlen, dann mach doch, das klingt irgendwie ganz interessant.
Ist ja ganz witzig, kannst du mal erzählen, wie es war dann.
Ja, und dann
ist
kam
doof.
Jetzt diese News und ich denke mir, vielleicht sollte ich mich da doch zurückhalten und denen nicht so einen Scheiß empfehlen.
Ja, Revolut hatten wir letztes Mal schon drüber geredet, dass die ein paar Huren sind, also zu ihren Mitarbeitern oder so. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gleiche News bei Revolut kommen kann. Ja? Also wirklich die identische News ist, kannst du austauschen gegen was auch immer dieser aktuelle Fintech-Quatsch ist. Ja? Die sind alle gleich schlecht, garantiert.
Ja, das Tragische auch mit Fintech-Unternehmen wie PayPal, die halt irgendwie schon lange dabei sind, das würde mich halt echt nicht überraschen. Also es sind halt genau die gleichen Leute, das ist halt echt schlimm.
Mhm.
Ah, alles traurig. Lass uns zu guten Dingen kommen.
Haben wir gute Sachen?
Wir haben gute Sachen. Der,
erzähl
der
mir mehr.
Ist ja leider nicht hier.
Du übernimmst seine News.
Darum habe ich seine News übernommen, genau. Und zwar gibt es ein neues Release von ASCII Doctor.
Okay, das halt nice. Voll viel Prosa steht da drin, was ist das für ein Quatsch?
Ja.
Sind die bescheuert oder was?
Das ist halt es gibt jetzt eine neue Major-Version, die 2.0. Und was sie so gemacht haben, ist halt unter anderem so ein bisschen aufgeräumt und sie haben alte Ruby-Versionen rausgeschmissen, die nicht mehr supported sind. Das macht das Ganze halt schneller. Dann irgendwie auch eins der großen Highlights ist wohl, sie haben jetzt tolles Pluggable Syntax Highlighting. Und ich meine, wer mag schon nicht tolles Syntax Highlighting?
Das stimmt.
Ist eine gute Sache. Irgendwie, ich habe mich immer noch nicht mit dem Syntax angefreundet, aber
das wird auch nichts mehr dafür.
Wird, glaube ich, auch nichts mehr. Bin ich zu alt für, vielleicht. Aber gute Sache. Also, wenn ihr das benutzt, könnt ihr da mal updaten. Wird schneller. Hat schneller, viele neue weiter, tolle Features. Schneller, besser, weiter. Genau.
Okay, cool. Der hat vorher dieses Prosa geschrieben für seine Release Note, was ich echt schon ein bisschen weird finde.
Na, ist voll okay, so für ein Major Release.
Es ist ein Major Release. Was war denn das Release davor?
Ja, eins irgendwas.
Das sagst du so.
Ja, wenn es jetzt die 2.0 ist.
2.02 gibt es auf jeden Fall schon. Aber der macht immer genau so Prosa darüber.
Das vorher war die 1.58.
Und dann einfach direkt nächstes Level, zack, 2.0.
Zack, 2.0, neue Features. Ja, wenn man das mit Semantic Versioning ernst nimmt, dann funktioniert das, glaube ich, so.
Ach, klar.
Habe ich gehört. Aber man kann natürlich auch irgendwelche Versionen zufällig da assignen und sagen so.
Natürlich. Aber ich finde es gut. Also das heißt, das ASCII-Doctor ist so ein Texteditor oder so?
Nee, das ist so wie
Markdown. Text Processor on Publishing Toolchain written in Ruby.
Ja, genau. Das ist halt so wie der, wie heißt denn der, der Typ, der da mal Markdown geschrieben hat und gesagt hat,
dass der Fireball-Quatsch.
Derek Fireball, ja.
Mr. Fireball. Ja,
der einfach mal gesagt hat, und das ist jetzt Markdown.
Ja.
Und bei ASCII-Doctor haben sie das halt ein bisschen strukturierter gemacht und gesagt, das ist ASCII-Doctor.
Okay, aber ich habe gedacht, ASCII-Doc ist...
Stimmt, ASCII-Doc ist das...
Text-Quatsch, oder?
Genau, das Format und das ist dann irgendwie so ein Renderer.
ASCII-Doctor kann dann quasi alles zusammenstecken.
Genau, das macht dir dann irgendwie so aus deinem ASCII-Doc halt irgendwie so ein HTML.
Oder was auch immer du dir wünschst.
Oder ein PDF, glaube ich, oder so. Okay. Je nach, und das glaube ich auch so mit Pluggable Zeug, das heißt, du kannst dann irgendwie da hinten auch irgendwie sagen, ja, und aus meinem ASCII-Doc machst du jetzt irgendwie so ein EPUB oder irgend sowas.
Okay. Oder eine Release-Node.
Ja. Halt irgendwas. Auf jeden Fall eine gute Sache.
Okay. Was noch eine gute Sache ist, apropos Editoren und Textdinge. GNU Nano 4.0, endlich ist es raus. Alle haben drauf gewartet.
Ja,
Ingo, erzähl mal.
Nee, du erzählst jetzt.
Okay, alles klar. Hier veröffentlicht worden. 4.0, das ist quasi ein Major Release. Und Major Releases passieren immer sehr viele wichtige Sachen, wie zum Beispiel an overlong line is no longer automatically hard-wrapped. Das ist nice, oder? Das ist, was man sich halt von seinem guten Editor wünscht. Kannst hier...
Ja, das Scrollverhalten ist besser. Smooth Scrolling ist es jetzt.
Du kannst in line now scrolls horizontally one column earlier. Das ist doch geil. Das ist Hammer. Das ist sehr wichtig, damit du auch quasi das nächste Zeichen schon sehen kannst.
Ja, es scrollt einfach schöner als
vorher. Ja, und es scrollt auch nach rechts besser. Das ist doch perfekt.
Ja.
Und das ist auch ein super geiles Meta-Release. Das davor war 3.2 und ist jetzt quasi auf 4.0 gegangen, weil die jetzt diese ganzen Bugfixes eingebaut haben.
Genau. Puffer-Handling ist irgendwie noch besser. Kein Newline mehr am Ende des Puffers.
Und er kann immer noch Syntax-Highlighting, kann ich mir sagen.
Er kann immer noch Syntax-Highlighting.
Du musst es nur enablen. Du musst irgendwelche Config-Files anpassen mit deinem Nano.
Genau, ich weiß nicht, ob das eine Standardeinstellung ist. Also ich habe in meiner Nano-LC habe ich halt diesen Import drin, dass er das Syntax-Highlighting macht. Mhm. Aber frag mich jetzt nicht, ist es schon ewig lange her. Also unter User-Share-Nano liegen halt mehrere Syntax-Highlighting RCs und die musst du halt inkludieren und dann hast du Syntax-Highlighting. Wuhu, way.
So. Aber ansonsten ist natürlich echt krasse Sache.
Ja, ich habe meinen Studenten immer gesagt, ihr könnt, ist mir völlig egal, ob ihr Vim oder Nano macht. Wenn ihr
aus dem Vim wieder rauskommt, habt ihr es verdient, genau, quasi den zu benutzen. Genau. Ansonsten müsst ihr halt Computer neu starten und Nano benutzen. Dann.
Vim Exit Game, mal gucken, wer es hinkriegt.
Was sind so die Quote? Du musst es doch wissen, du hast doch mal sowas gemacht. Hattest du mal
Studenten? Ja, nee, ich habe den Leuten tatsächlich gesagt, benutzt mal beides, guckt euch's an, der Nano ist halt wesentlich einfacher. Startet erst mal den Nano, guckt mal damit, ob ihr damit klarkommt. Wenn ihr aber euch in die Kommandozeile verliebt, dann fangt an, den Vim zu nehmen, weil der ist schon geil. Aber für alles andere, Nano ist auch ganz cool und man kann alles machen, was man braucht.
Ja, schön.
Ja, ich mag Nano.
Ja, das ist schön einfach. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das kann man so machen.
Ja.
Kann man, muss man aber nicht.
Nee. Weißt du, wie man im Nano vor mehrere Zeilen irgendwie eine Klammer oder einen Stern oder so macht?
Nee.
Okay.
Von Hand?
Von Hand. Mr. Robot. Zack, 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 ja, zack, genau. Zack, zack. Okay, alles klar.
Du musst einfach schnell genug tippen, dann geht das schon.
Ja, du musst auch nicht drüber nachdenken, wie das
sieht
machst.
Sieht dann aus, als wären es gleichzeitig mehrere schnell, ja. Nee, weiß ich nicht. Ich benutze es halt nur für einfache Textsachen, für alles andere. Weiß ich nicht, benutze ich Atom oder Code oder so.
LibreOffice, genau.
LibreOffice, um deine Textfiles zu bearbeiten? LibreOffice? Nee. Nicht?
Nee.
Warum nicht?
Oh, ich nicht.
Doch bestimmt geil.
Nee, ich bin seit kurzem auf Code umgestiegen.
Also Code?
Visual Studio.
Ah, Code. Ja. Du bist auf die böse Seite.
Naja, ich meine, GitHub Atom ist halt auch Microsoft, ob ich jetzt das eine Microsoft-Tool nehme oder das andere.
Das ist ein guter Punkt.
Ist halt auch scheißegal.
Das stimmt, ja. Du könntest halt ein Nicht-Microsoft-Tool nehmen wie Vim. Mm.
Nee.
Oder.
Wie nee.
Nee.
Wie nee.
Dann will ich halt schon klicken können.
Du kannst im Vim auch klicken.
Da muss ich bezahlen für.
Echt?
Ja. Ja. Ja, ist irgendwie.
Nee, dann kann man wohl nichts machen. Eclipse.
$50.
Schmerzen!
Lass uns schnell weitermachen.
Diese Java-Entwickler stehen auf Schmerzen. Die lieben Java und die lieben dann auch Schmerzen. Ja. Und dann lieben die halt auch Eclipse.
Da haben wir jetzt den Markus
das nicht bei. Selbstgeißelungstool.
Da mehr sagen können, wie toll Eclipse ist. Das kann er dann beim nächsten Mal nachholen. Da kannst du das dann nochmal sagen und dir die Vorzüge von Eclipse vielleicht erklären. Mhm.
Zum Beispiel Vorzüge ist
ja,
genau. Okay, machen wir weiter.
Genau.
Apropos noch schlechte Sachen. Obwohl, nee, das von guten zu schlechten Sachen, machen wir mal so. Es gibt, Google hat ganz viele tolle Ideen, weiß man ja, wie man quasi seine Benutzer noch besser durchleuchten kann, weil damit machen die ja Geld. Google hatte im Jahr 2016 eine wunderbare Idee, ein neues, tolles Konzept, wie sie noch mehr über ihre Benutzer rausbekommen. Und da gab es quasi ein internes Video und das Ganze hat sich Selfish Ledger genannt. Und die Idee ist von diesem Selfish Ledger, dass dich Google dazu bringt, immer mehr über dich selber preiszugeben und quasi von dir selber einen Ledger aufzubauen, der natürlich dir nicht selber gehört. Der beinhaltet deine ganzen Informationen, die dich quasi ausmachen. Zum Beispiel deine, keine Ahnung, wie viel du verdienst und wie viel du wiegst und wie groß du bist und wie dein sozialer Status ist. Und wenn dieser Google Ledger merkt, dass ihm noch Informationen über dich fehlen, dann versucht dich quasi die ganzen Google-Dienste, versuchen dich dann dazu zu bringen, diese Informationen preiszugeben. Und das finde ich schon echt super creepy.
Ist das nicht einfach irgendwie ein Pilot für Black Mirror oder so?
Ja, quasi.
Klingt so ein bisschen so.
Nur, dass es schon 2016 war und Black Mirror ist ja gerade mal 2018 gewesen, oder? 2017.
Ja, aber die haben ja den Piloten sicher vorproduziert.
Ja, das Problem ist quasi, das eine ist eine Show, die so quasi ein bisschen dystopische Zukunft zeigen soll, und das andere ist die Vergangenheit 2016, wo das sich schon von Google ausgedacht hat. Und das ist schon echt super creepy. Ja, Also es ist so ein Newsartikel, der so ein bisschen dieses Video mal auseinander nimmt, was dieses interne Video. Und schon echt super creepy. Jetzt haben wir bestimmt wieder gute Themen, oder?
Elektrosensible Leute sind doch nicht verrückt?
Ja, das ist, oh, ist das jetzt was Gutes oder ist das nicht was Gutes?
Das weiß ich nicht so genau.
Wer hat das da reingetan?
Ich hab's reingetan.
Und was ist das?
Hier, Research. Humans can sense the Earth's magnetic fields. Just like bees.
Okay.
Oh mein Gott. Und jetzt ist das Ding, sind diese ganzen elektrosensiblen Leute alle doch nicht verrückt?
Nee, die spüren einfach das Magnetfeld.
Die spüren, also wenn man das Erdmagnetfeld spielen kann, warum kann man nicht irgendein anderes scheiß Magnetfeld denn auch spüren? Und das Ganze funktioniert so, du hast, also laut diesem Research ist es so, du hast, es gibt ja verschiedene Tiere, die können das Magnetfeld spüren, zum Beispiel irgendwie diese Lachse oder so, Forellen.
Okay, ja, wenn du das sagst.
Die quasi damit, in der zum Leichen halt, dann kommen die, fahren die wieder zur richtigen,
nach Norden.
Ja, fahren die zur richtigen Stelle auf jeden Fall. Okay. Jedenfalls, sie haben quasi so ein extra Organ dafür, um diese, um das Magnetfeld zu spüren oder irgendwelche Vögel, damit die halt in die richtige Richtung fliegen.
Die sind ja hohl innen, alle.
Klar. Das weiß man ja. Vögel sind wohl innen.
Haben wir nicht gerade von Lachsen gesprochen? Jetzt sind es Vögel und sie sind hohl? Was?
Ja, ohne Vögel. wer weiß es nicht. Jedenfalls gibt es ja Tiere, die können dieses Magnetfeld spüren. Und man ist eigentlich bis jetzt.
Sind nicht Tiere, die das Magnetfeld spüren, die haben kein Organ dafür.
Die haben kein Organ dafür. Ja.
Aber amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Dass es, dass du in dir lebende Zellen hast, die selber Nanokristalle zusammenstellen können und diese können sich dann quasi entsprechend dem Magnetfeld ausrichten. Aha. Verrückt, oder?
Ja.
Quasi kleine Eisenmagnete in den Zellen drin, die sich dann entsprechend im Erdmagnetfeld ausrichten.
Süß.
Das sagst du jetzt so, aber was ist jetzt, wenn sich herausstellt, dass diese Leute, die irgendwie, keine Ahnung was, sich nicht wohlfühlen bei großen LTE-Masten, dass sie nicht verrückt sind?
Dann ziehen sie halt um.
Aber was ist, wenn irgendein Arschloch das auf ihre Schule gebaut hat?
Dann sollen sie nach Grönland ziehen.
Aber da gibt's auch LTE.
Aber kein 5G.
Voll geil. Aber noch nicht.
Mein Gott, dann sollen sie halt
aufs
Land ziehen.
Aber 5G ist doch nicht so schlimm.
Irgendwo ganz weit raus.
Ja, aber da gibt's ja über LTE, weil ja kein echtes Internet hast. Jedenfalls ist quasi noch nicht ganz geklärt, ob das also es gibt quasi nur den Artikel, dass es prinzipiell möglich ist. Und ich habe es natürlich auch nicht komplett gelesen, weil es viel zu viel Text ist. Oh shit, aber der redet mir jetzt nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Dieses Autostart geht mir voll kann auf den Sack. Aber
ist
die neue Version
verboten.
Version von Firefox
verbietet das, habe ich auch gelesen.
Habe ich auch noch nicht installiert, leider. Ansonsten wäre das mir jetzt nicht passiert.
Ja.
Jedenfalls. Wo war ich? Achso, genau, bei diesen Zellen, die theoretisch die Möglichkeit haben, sich dem Magnetfeld auszurichten, indem sie kleine kleine Eisenmagnete in sich selber quasi zusammenbauen. Tja, das ist eine krasse Sache. Und ich behalte es auf jeden Fall im Auge, ob das quasi, ob sich da herausstellt, dass es dort mehr Research gibt, was das bestätigt, weil das wäre schon ein cooles Ding irgendwie. Okay, jetzt wieder schlechte Sachen. Wir haben so ein Hoch und Runter in dieser
Sendung. Diese Sendung ist ein Auf und Ab.
Ein Auf und Ab. Ab, erst ab, war der Server, dann war er down. Ja. Nämlich der Behördenserver von der Hamburg.
Von der Hamburg.
Von der Hamburg.
Hey, von der Hamburg.
Von der Hamburg.
Ja, ja. Also, genau. In Hamburg hat irgendjemand mal eine Mail an 65.000 Leute geschickt.
Ein Systemadministrator.
Ja, passiert.
Das
Problem. Reply Tor.
Genau. Und du denkst dir echt,
warum? Please unsubscribe me.
Warum? Leute, es gehört, also ich finde ja, bestimmte Leute sollte man das Internet verbieten und filtern.
Nämlich die sollten Leute, halt auch keine von diesen E-Mails bekommen haben dann. Die sollten halt auch keine von diesen E-Mails
bekommen.
Weil die
schon vorher gefiltert sind. Yep. Ja. Nee, also manchen Leuten sollte man vielleicht das Internet einfach verbieten. Also ich meine, wenn man bei 65.000 auf Reply All klickt.
Aber man hat das ja nicht gesehen. Da stand hier gesendet an 5 Leute und 65.000 andere.
Ja, klar. Ja, wie gesagt.
Dann hat er Subscribe, also dann hat er Reply to All gemacht. Was hat er reingeschrieben? Please unsubscribe me.
Ja, keine Ahnung. Oder
please take me from this list.
Ja, oder bitte nicht an alle schreiben. Und zwar mit kopieren alle. So, ihr kennt das nicht. Oder? Das war so der Klassiker. Ja, nerv mich nicht, schreib mich an alle.
Und dann zack, kriegst du alle.
An alle. Und du denkst dir, yo, ich meine, ich bin ja auch auf deiner Seite, aber mach's halt richtig. Dann wäre es auch okay gewesen.
Ja, ist halt, ja.
Ja.
Und genau, dann hat das dann alle geschickt, dann haben alle geantwortet und dann kam halt eine Million irgendwie Out-of-Office-E-Mails und so ein Quatsch. So
naja, und dann antworten noch 2 Leute und dann hast du halt irgendwie alles lahmgelegt. Ja, schon witzig.
Viele hunderte E-Mails.
Also, traurig, dass die Leute das mit dem E-Mail immer noch nicht verstanden haben. Von dem her ist es vielleicht eine total blöde Idee, wenn man da jetzt so ein Chat-Protokoll drauf macht, wenn die Leute schon das mit den E-Mails nicht können.
Bei einigen Mitarbeitern seien dadurch der E-Mail-Client abgestürzt. Also, ja. Kannst halt kein Outlook Express benutzen. Das kann halt nur 63.365.
Ich konnte jetzt nur so E-Mails. Ja, ich würde das nicht ausschließen, dass das so ist. Ja. Gut. Ja, witzige Geschichte. Dafür kommen wir jetzt gleich wieder in die Zukunft. Man kann Telefone mit 100 Watt laden.
Oh mein Gott, ja, endlich die Zukunft. Ich habe ja gesagt, die Zukunft ist hier mit USB-C und Power Delivery. Habe ich schon ungefähr 1 Million Mal gesagt, oder?
Ja, ja.
Ich dachte es auch einfach immer wieder.
USB-C
und
ist geil.
USB-C ist geil und Power Delivery, also das Protokoll, was beschreibt, wie viel Energie du über dein Netzteil ziehen kannst und wie viel dein Handy verträgt, ist geil. Weil USB Power Delivery überraschenderweise bis zu 100 Watt gespeckt ist.
Sehr geil.
Und 100 Watt ist hier quasi das.
Wird der Stecker warm? Wird das alles warm, oder?
Es geht.
Bei 100 Watt?
Ja, also dein Handy, also ich meine, du weißt ja, je öfter und je schneller du deine Akkus lädst, desto schneller geht in den Arsch, ja. Natürlich passiert das da ja auch, ja. Und wenn du quasi ein Handy hast, was du mit 100 Watt lädst, ja, was willst du denn da erwarten, wie schnell das Scheißzeug in den Arsch geht?
Aber ist geil.
Dann hast du hier, die sagen hier, das Xiaomi Superphone, was sie gebaut haben, was noch keinen Namen hat, haben sie in 17 Minuten von 0 auf 100 geladen. Mit 100 Watt ist schon cool. Aber naja.
Danach konnte man es so 3/4 Stunden nicht anfassen, weil es so heiß war. Aber
ich glaube, die Leistung wird natürlich zum Großteil schon aufgenommen. Genau. Es ist ja nur die Verlustleistung, was es so warm macht. Hm. Und wenn du dann relativ effiziente Teile verbaust, dann geht es ja schon alles. Genau, dadurch, dass du halt 20 Volt anstatt den 5 Volt für die Übertragung verwendest, hast du dann auch nur eine quasi, keine Ahnung, 5 Ampere, richtig geraten, ja. Genau, hast du dann 5 Ampere auf 20 Volt und es macht das Kabel auch normal nicht so heiß, also, weil du bei deinem Kabel ist halt wichtig, wie lang das ist, was für einen Durchmesser hat und wie viel Ampere du da durchschickst, das quasi die Spannung spielt da nicht mit rein, also auch nicht wie viel Watt du da überträgst. Und deswegen kann das schon funktionieren und deswegen sind die Kabel halt auch, wenn du so ein USB-C Power Delivery Kabel kaufst, dann sind die auch für diese 100 Watt theoretisch gespeckt und praktisch kannst du die da wohl auch übertragen. Ob das zu den Geräten so gut tut oder nicht, ist ja auch eine andere Frage dann. Gut. Aber prinzipiell geht's und das ist geil. Wenn du nämlich dann irgendwie einen Laptop hast, den du jetzt mal schnell laden möchtest, dann nimmst du einfach den USB-C Ladekabel damit. Das hast du ja bestimmt für deinen.
Ich hab, ja.
Genau. Aber das hast du jetzt gar nicht dran, du hast ein eigenes anderes.
Ja, genau, weil sonst habe ich überall die Docking-Stations, die USB-C haben.
Ja.
Ich musste auch tatsächlich für diesen Trip extra dieses Kabel suchen, weil ich es seit, weiß ich nicht, Monaten nicht verwendet habe. Ja. Aber ich nehme jetzt nicht meine ganze Docking-Station mit.
Ja.
Aber ich habe zu Hause eine Docking-Station, auf Arbeit eine Docking-Station.
Ja.
Und nehme halt immer die, aber
Was da halt ganz cool ist, es gibt jetzt relativ gute und auch halbwegs günstige USB-C Ladestecker mit, keine Ahnung, 65 oder mit, ja. Genau, 65 Watt. Normalerweise sind die, die ein bisschen mehr Power haben oder ja, 40.
Also ich habe bisher nur hier USB auf USB-C.
Ja, also USB-C, USB-C mit Power Delivery, das kann ja dein Laptop bestimmt dann auch. Und das ist die Zukunft. Und komme ich auch gleich zu meinem Pick. Dadurch, dass es ja jetzt USB Power Delivery und Geräte und sogar Stecker gibt, die das können, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, quasi so zu tun, als wäre es ein echtes USB-C-Gerät und diese 20 Volt mit dann 65 Watt oder mit den 40 Watt abzugreifen und damit dann andere Geräte zu laden, die normalerweise gar kein USB-C können. Und dafür habe ich hier genau einen Artikel im Lesefu und zwar Power Anything Using USB-C Power Delivery. Und die Idee ist es, du kaufst aus China ein Polling Chip heißt es, ein USB-C Polling Chip. Und mit diesem Chip kannst du quasi einstellen, welches Ladeprofil du haben möchtest. Und dann fallen da entweder 5, 9, 14 oder 20 Volt auf der anderen Seite von diesem Polling Chip raus. Kannst du quasi dich durchklicken. Und wenn du das halt auf 20 Volt einstellst, ein normales ThinkPad braucht 19 Volt Ladespannung. Und wenn du es dann auf 20 Volt eingestellt hast, die sind ungefähr 10%, hast du immer Varianz nach oben und unten. Das heißt, du könntest theoretisch auch mit 21 Volt reingehen und du kannst mit diesen 20 Volt, kannst du dann dein ThinkPad laden.
Okay.
Also über ich, USB-C.
Könnte ich mein, dein Laptop
mein
über meinen
Laptop.
Mein Laptop,
ja.
Meinen Laptop über deinen Laptop laden.
In die Richtung, also da, dafür musst du quasi dein Laptop auch 20 Volt USB Power Delivery können und auch versenden können, weil es ist ja dieses, die handelt es quasi aus am Anfang. Mhm. Sagt, okay, ich bin theoretisch ein Ladegerät und ich bin auch ein, auch zum, ich kann auch Strom empfangen. Und dann sagt er, na, ich brauche aber nur Strom, ich kann dieses weiterschicken nicht. Und dann sagt das eine Ding, okay, das sind hier meine Powerprofile. Und das andere sagt dann, okay, ich nehme das höchste Powerprofil, was du kannst, also 20 Volt. Und
gib mir alles, Kumpel!
Genau, und dann kriegt quasi mein Laptop von dir 20 Volt. Und halt entsprechend, wie viel Watt halt dein, was dein USB-C dann kann. Da sind wir aber gerade noch nicht. Erstmal ist es soweit, dass ich von der Powerbank meinen Laptop laden kann. Und das ist geil. Es gibt quasi Powerbanks, diese 20.000 mAh, also die Größen, die du noch gerade in dein Fluggepäck mit reinbekommst.
Ich habe eher so eine Powerbank, mit der ich auch meinen Auto-Jump starten kann.
Ja, das ist ja sehr gecheatet.
Ist das nicht eine Autobatterie?
Das
ist quasi ein großer Capacitor, einfach,
ist,
oder?
Also ein riesengroßer Klopper und hat halt auch USB-C.
Ja, nice.
Also du lädst es mit USB-C und kannst auch wieder dein Handy damit laden. Ja. Oder weil unser Auto so ein bisschen alt ist und ständig kaputt geht, also ständig habe ich jetzt so ein Ding, wo ich dann anklemme und dann doch mal nochmal.
Okay.
Also einmal.
Du brauchst es tatsächlich öfters.
Ich hab das tatsächlich in letzter
aber
Zeit.
Aber das Gute ist ja, du kannst dann mit deinem Laptop kannst du dieses Ladeteil dann aufladen und dann kannst du dein Auto wieder jumpstarten.
Ja, super.
Und langsam kommen wir dorthin, dass wir alles mit einem laden können. Ist noch nicht ganz so weit, aber erstmal bin ich echt froh.
USB-C zum Auto laden.
Genau, erstmal bin ich echt froh, dass ich jetzt meinen Laptop mit einer Powerbank beziehungsweise mit einem USB-C-Ladestecker laden kann. Das finde ich schon geil. Das ist die Zukunft.
Das ja. USB-C ist die Zukunft.
Genau, ich habe hier noch verlinkt, die Powerbank, die es kann. Natürlich gehen da nicht wieder alle, sondern du brauchst eine Powerbank mit genug Watt, also quasi Leistung und eine Powerbank mit USB Power Delivery und zwar dem 20 Volt Profil, weil es natürlich wieder verschiedene Profile gibt und so. Wenn es dann alles stimmt, dann kann eine Powerbank auch deinen Laptop laden, wenn es ein crappiger alter ThinkPad X220 oder X230 ist. Gut. Und diesen
man
Trigger-Chip.
Kann auch einen Laptop haben, der direkt USB-C kann.
Ja, dafür müsstest du aber einen aktuellen kaufen, aber es gibt halt auch viele alte, coole Laptops.
Ja, traurige Geschichte.
Das stimmt, das ist eine sehr traurige Geschichte.
Dann muss
aber
man
es
halt
ist keine traurige Geschichte, es ist nämlich eine sehr glückliche Geschichte, weil du jetzt das alles mit USB-C laden kannst.
Gut, wie glücklich ist denn Endlash?
Was?
Ja, ist eher so Endless SSH.
Ach so, wir sind
Endless SSH? Genau, wir sind bei Lesefu.
Ja.
Wir haben's, der Übergang war jetzt erstaunlich gut eigentlich.
Der Übergang war ziemlich smooth. Bis auf, dass du jetzt davon sprichst und damit alles kaputt machst.
Nein!
Aber nee, ich meine, you tried.
Okay, erzähl mir mehr von deinem Endless.
Genau, und die Idee ist im SSH-Protokoll ist halt irgendwie nicht so definiert, oder beziehungsweise es ist definiert, dass nach dem Login halt irgendwie beliebig viel, oder ist es sogar noch vor dem Login, also nach diesem, wo sie halt irgendwie das Protokoll aushandeln und so, kann man halt beliebig viele Lines of Data schicken. Und da hat sich jetzt jemand mal so einen kleinen SSH-Server, als ist bevor der Krypto, also bevor man überhaupt irgendwelche Krypto macht, kann man halt beliebig viele other lines of data schicken, und der hat so einen kleinen Server gehackt, und den kann man sich dann beispielsweise auf seinen Port 22 legen, und jeder Client, der sich dann halt drauf connectet, hängt da für immer, beziehungsweise so lange, bis er halt aufgibt.
Bis er keine Lust mehr hat dann.
Genau, bis er keine Lust mehr hat, weil er bekommt halt nach Protokoll, bleibt er halt immer drin, weil bekommt halt immer noch eine Line of Data, die dann halt irgendwie aus Death Random oder so kommt, und dann schläft er wieder ein bisschen und dann bekommt er halt wieder eine Line of Data und noch eine und noch eine und noch eine. Und wenn dein, wenn du kein Timeout gesetzt hast, was häufig gerade bei diesen,
Scanning-Computern,
die solche Dinge tun, halt irgendwie nicht ist, weil das halt irgendwie so crappy Code ist, der einfach zusammengehackt ist, hängen die dann halt und können keine anderen Hosts angreifen, weil sie bei dir hängen, was schon ziemlich gute Sache ist.
Was jetzt noch cooler wäre, macht ihr das mit Raw Sockets?
Ich glaube schon, ja.
Weil, also mit Raw Sockets hast du ja quasi die Möglichkeit, dann auf deinem Server dafür zu sorgen, dass du quasi auf alles reagieren kannst, aber nicht alle TCP-Connections offenhalten kannst. Das heißt, du kannst quasi unendlich viele Bots trappen. Aber das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich da passiert. Warte.
Raw Socket. Ja, doch, ich glaube, er macht das mit Raw
Socket. Opening a Raw Socket, speaking TCP itself, bypassing most of the operating system TCP IP stack. Even more Raw Sockets, bla 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 bla. Okay.
Doch, ja, er macht das ziemlich richtig, glaube ich. Und ja, kann man ja, wenn man, also ich lege meine SSHs meistens, gerade die Public Facings, halt auch nicht unbedingt auf Port 22, weil man halt so viel Crap bekommt. Kann man ja da mal sowas drauf laufen lassen und ein bisschen Bots trappen und mal schauen, wie lange es geht, bis sie aufgeben.
Hat man auch irgendwo so Statistiken, wie viele Bots man getrappt hat oder so?
Das finde ich nice. Das weiß ich nicht. Ausprobiert habe ich es noch nicht.
Aha. Jetzt kommt's raus.
Ja. Muss ich zugeben.
Bis dann die Leute noch Timeouts einbauen, ihre Scheiß-Scanner.
Genau, bis irgendwie passieren. Checken, aber. Ja. Wird passieren, aber wird natürlich trotzdem, wirst du immer noch Leute finden, die das halt nicht gecheckt haben, dass man dann Timeout einbauen soll.
So wie Spam-Sachen immer noch bei
Grid. Genau, also ich meine, ja, wie man richtige Spam-E-Mails verschickt, ist halt auch bekannt, und trotzdem gibt es noch genug Server, die halt auch Spam annehmen, die irgendwie komisch und formatiert ist oder klar als Spam erkennbar ist.
Ja, es gibt aber auch leider schon genug Spam, der zum Beispiel auch dieses Graylisting anständig macht und so.
Klar. Ja, eben. Aber es ist halt immer extra Aufwand. Es ist halt sowieso immer so ein Hin und Her. Ja. Genau. Dann habe ich noch so ein für so einen Artikel für Constructive Feedback.
Brauchst du das?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Ich bin doch perfekt.
Weiß ich brauche sowas gar nicht. Weiß ich nicht. Brauchen, glaube ich, alle so ein bisschen. Also, bist ja immer mal in der Situation, wo du jemandem halt vielleicht auch ein Feedback geben musst, welches nicht jetzt ganz positiv ist. Oder
Sandwich-Feedback, das habe ich gelernt. Musst du was Positives sagen, dann kannst du sagen, dass er scheiße ist, und dann musst du was Positives sagen, um ihn aufzubauen.
Ja. Naja.
Ja, genau.
So ungefähr. Und,
genau.
erklärt er, also es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Non-Violent Communication, ja. NVC, ist auch eigentlich ein recht bekanntes Konzept. Und er ist eigentlich das und er erklärt das halt ziemlich gut, wie man das halt so konstruiert, wie man so ein Feedback konstruiert und was es bedeutet, und was, auf was man so ein bisschen achten soll. Und ja, Feedback geben ist immer wichtig, auch halt vielleicht mal ein nicht positives Feedback. Und dann, es bringt halt nichts, wenn du das halt irgendwie nicht sauber verpackst, so dass es halt ankommt und der andere überhaupt irgendwie eine Chance hat, das anzunehmen und es nicht einfach nur eine, ja, persönliche Attacke ist, dann, ja, dann bringt das Feedback ja nicht. Meistens will man ja was mit dem Feedback erreichen und nicht nur den anderen beleidigen. Mhm. Möglicherweise. Und dann ist das eine gute Sache.
Okay.
Dann sind wir ja schon bei Picks.
Boah, so schnell. Ja. Wir sind so schnell heute. Das ist echt verrückt.
So.
Mushroom.
Ja. Mushroom.
Mushroom. Felix,
nicht,
keine
Mushrooms. Nicht Mushrooms,
nehmen. Mushrooms. Ah, Mushrooms.
Und zwar, es gibt ein paar Sachen, die lösen sich irgendwie durch Warten.
Ja.
Man wartet einfach darauf, dass das Richtige passiert.
Ja.
Hier in dem Fall ist
machst
es
du
passiert.
Auf Arbeit immer, ne?
Manche Sachen werden durch Enterprise Waiting, das ja. ist dann quasi ein spezielles Pattern, werden durch Enterprise Waiting gelöst, ja. indem du quasi darauf wartest, dass jemand anders das Problem für dich löst oder das, löst, ja. oder das Problem verschwindet.
Ja.
Das gibt zwei, diese zwei Möglichkeiten. Mhm. In dem Fall habe ich mir dieses 3D-Scanning irgendwann mal angeschaut, habe gedacht, Mensch, voll die coole Sache, voll kompliziert. Ich warte mal darauf, dass es besser wird. Und siehe
und
da,
ist
besser geworden. Und es geil. Ist richtig, richtig geil geworden. Es gibt jetzt eine Open-Source-Software, die nennt sich Meshroom. Meshroom ist eine Open-Source-Photogrammetry-Software. Photogrammetry ist quasi, wenn du aus Fotos ein 3D-Modell wieder zusammensteckst. Ja, und das heißt, die Grundidee ist quasi, du machst einfach 1 Million Fotos von dem Ding, was du haben willst. Mit jedem Foto wird quasi dein Ding 3D, quasi als 3D-Modell weiter zusammengebaut. Du kriegst quasi immer mehr Punkte und das funktioniert durch ganz viele tolle mathematische Konstrukte und am Ende hast du dann dein 3D-Modell, dein Netz, was du dann theoretisch direkt aus dem 3D-Drucker lassen kannst. Sehr und geil. Das ist echt cool. Das ist die Zukunft. Ohne, dass man irgendwie jetzt sich total verkünsteln muss mit irgendwelchen 3D-Scannern oder so, sondern du hast einfach nur ein Smartphone, du hast diese Software, brauchst jetzt aktuell noch eine Nvidia-Grafikkarte, damit du das CUDA machen kannst, und machst dann einfach ganz viele Fotos, drückst sie dann alle in dieses Ding rein und der weiß dann, von wo du die geschossen hast, kann das dann irgendwie alles magischerweise zusammenrechnen. Und das ist schon krass.
Cool.
Sehr, sehr nice. Also je mehr Fotos du machst, desto genauer wird dann halt auch das Modell dann. Und du kannst dann auch später noch Bilder dazuladen zu dem, was du dir gerade ausgerechnet hast. Kannst du Teil-Renderings machen und so. Und das alles quasi free Open-Source-Software. Und es die Videos, die quasi gemacht haben, sahen schon echt super smooth aus.
Cool.
Ja. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ist auch so ein bisschen, ist ein bisschen an mir vorbeigezogen, dass es gekommen ist, dieses Photogrammetry. Und jetzt einfach da und ist geil.
Gut, warten hat sich also gelohnt.
Jo.
Sehr gut.
Lohnt sich denn das Warten für den nächsten Film auch, der bei YouTube zu sehen ist?
CPP-Con?
Ja, ich weiß nicht, ob du da warten musst. Du kannst da draufklicken und dann beginnt der einfach so.
Je nachdem, wie schnell dein Internet ist.
Ich glaube, so funktioniert dieses YouTube. Ja, kommt natürlich drauf an. Ich weiß nicht, Deutschland, Entwicklungsland, Internet und so.
Ja.
Das ist vielleicht nicht so. Und zwar
ist vielleicht ist demnächst gefiltert alles. Also.
Genau.
Da kannst du ja wahrscheinlich mehr drauf gehen.
Darum müsste das jetzt alle noch schnell schauen. Und zwar ist es schon ein bisschen älter. Es ist irgendwie von 2018, von der CPP-Con. Mhm. Und ihr geht da darauf ein. Also ihr kennt sicher, ihr habt sicher alle mal diesen What the fuck Talk gesehen, wo er halt so darauf eingeht, was alles bei JavaScript und so kaputt ist, wenn man irgendwie Arrays mit Zahlen vergleicht und so und Kram.
Mhm.
Und das ist sowas ähnliches, aber halt für C++. Die haben ja so eine Grammar definiert. Mhm. Und er zeigt da einfach so ein paar C++-Konstrukte, die zwar grammatisch voll okay sind und voll den Spezifikationen entsprechen, aber teilweise weder Sinn machen, noch implementiert sind, noch die dann halt irgendwie deinen Compiler zum Crashen bringen und so. Und halt auch gute Dinge wie so, ja, es gibt irgendwie dieses Konstrukt und dann denkt man sich so, ja, man kann ja mal schauen, was irgendwie so die Compiler draus machen. Und dann stellt sich halt irgendwie so raus, so, es gibt halt irgendwie zwei Arten, das zu schreiben und irgendwie, wenn du das mit dem Microsoft C++-Compiler machst, dann unterstützt er die eine Art. Wenn du das mit GCC machst, unterstützt er die andere Art und Clang unterstützt irgendwie beides. Und es ist schon ein bisschen lustig und sind irgendwie nur 6 Minuten. Also
das kann man sich mal reinziehen.
Kann man sich gut mal reinziehen, auch wenn man nicht so viel C++ programmiert oder so. Ist ja echt lustig.
Das kann man sich zum Beispiel in so einer Zugfahrt mal reinziehen. Blöd ist halt immer nur, wenn man sich dort erst auf diese Zug-Einlog-Seite reingehen muss und sich durch die RBs durchklicken muss und so. Passend dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nenne meine Software Prison Break, und zwar der Free yourself from the chains of having to acknowledge RGBs every time you connect to a captive portal.
Okay. Und das kann alles, kommt
das kann jetzt gerade, kann es eins, nämlich Bahn. Das, was ich primär brauche, ja. Nämlich Hotspots, das ist nämlich, was die in der S-Bahn benutzen. Und wenn die Idee ist, ist quasi, du linkst das Skript in deinen Network Manager, in deine, da gibt es quasi so einen Ordner, etc, warte.
Dispatcher.d.
Genau, Dispatcher.d, da drückst du das einfach mit rein und der läuft, wenn sich dein Telefon, wenn sich dein Computer mit dem Netzwerk verbunden hat. Das Skript guckt nach, ob es theoretisch ein Captive Portal sein könnte. Und wenn dem so ist, dann versucht es einen Request auf halt eine URL, um zu schauen, ob da das Richtige zurückkommt. Und wenn er eine Captive Portal Adresse zurückkommst und diesen ganzen Einlog-Quatsch und so, dann reagiert es da entsprechend dann und macht dann zum Beispiel, drückt einmal auf AGB und macht und dann weiter. Quasi weiter. Und dann hast du Internet danach, ohne dass du auf irgendeine fucking Webseite gehen musst.
Sehr gut.
Oder dass dein Firefox dann irgendwie sagt, ja, bitte log dich doch erstmal ein oder so ein Quatsch. Mhm. Und
okay,
das genau, heißt, das ist jetzt.
Jetzt müssen wir das nur noch für alle wichtigen Sachen sammeln und dann.
Ja, oder für die wir halt brauchen. Zum Beispiel Deutsche Bahn wäre ganz nett. Also für dieses Deutsche Bahn Quatsch da, das ist dieses, was sie halt benutzen. Dieses Wi-Fi und Eis. Genau, für Wi-Fi und Eis wäre es noch ganz cool. Für das S-Bahn-Ding habe ich es jetzt gemacht, weil ich das halt brauche jeden Morgen.
Aber Wi-Fi und Eis ist tatsächlich auch nur ein Link anklicken.
Ja, ja, genau. Das kommt
abhaken.
Ja, das kommt ja schon relativ oft. Es gibt ja viele Access Points, wo du dich wirklich einfach so einloggen kannst. Ja. Und alles, was du da tun machst, ist quasi einmal zu sagen, ist okay.
Ja.
Und dieses ist okay, ist halt voll nervig, weil natürlich bist du da, bist im fucking WLAN-Server, was denken die so? Ja. Hey, ich drücke jetzt nein. Oh, jetzt bin ich immer noch nicht im Internet, Mann. Ja, so ein Quatsch. Das ist genauso wie diese ganzen scheiß anderen Banner, die wir jetzt immer bekommen. Cookie-Banner und scheiß GDPR-Banner und alles Mögliche, ja. So ein Quatsch.
Ja, als ob die das dann irgendjemand. Unser Internet kaputt.
Als ob das irgendwas lösen würde, wenn ich da jetzt okay drücke, ja. Ich muss ja trotzdem machen. Die sollen einfach keine Arschlöcher sein und all meine Daten verkaufen. Nicht, ja, also, das muss halt einfach nicht sein, wenn es. Ja.
Ja.
Dafür kann ich einmal okay drücken, ja. Wollen Sie alle Ihre Daten verkaufen? Nein! Okay, weiter. Und ich kann trotzdem Seite lesen, ja. Darum geht's so.
Genau, aber alle deine Daten verkaufen und archivieren will das Archive Warrior Team? Nee.
Na, also, jetzt. Das war kein guter Übergang.
Nee, ich bin auch so zu müde schon, um gute Übergänge zu
machen. Jedenfalls.
Aber wenn du deine Daten schon an Google verkauft hast, dann.
Dann kannst du die jetzt zurückholen.
Ja, genau.
Oder jemand anders versucht das zurückzuholen, weil du nicht selber das kannst, ja. Also, du kannst
wolltest
natürlich. Ich wollte nur sagen, das ist quasi jetzt der Anfang, das ist mein Proof of Concept, den ich jetzt einfach jeden Morgen in der Bahn benutzen, und wenn da jemand anders quasi seinen eigenen Quatsch dazu machen könnte, zu machen würde, wäre es vielleicht eine lustige Sache.
Macht. Ist auf GitHub,
könnt ihr einfach forken. Das wird vielleicht noch irgendwann noch besser, aber jetzt ist es gerade so.
Dingsen.
Genau.
Kann man dir den Pull Request schicken?
Klar.
Sehr gut.
Ich musste es auch noch irgendwie als richtiges Python-Paket bauen. Ich habe das jetzt gerade noch hingecheatet. Aber so ist ja mit den ersten Sachen. Aber es ist auch gerade 2 Tage alt. Also die Idee ist 2 Tage alt. Das Skript ist jetzt. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn du quasi zur Arbeit fährst. Und dann hast du halt diese 15 Minuten oder so, die du gerade in der S-Bahn testen kannst. Und dann passiert halt irgendwie noch nichts Richtiges. Dann musst du auch schon raus. Und das ist dann immer ein bisschen unbefriedigend. Aber jetzt quasi nach der.
Musst du warten, bis du wieder zurückfährst, Mann.
Ja, genau. Da musst du warten, bis du wieder zurückfährst. Aber dann, wenn es dann halt mit solchen Captive Portals so der Fall ist, so, okay, du hast jetzt eigentlich alles gemacht, aber warum funktioniert es denn immer noch nicht? Hm. Ja, das ist halt dann ist dann mal ein bisschen blöd. Aber jetzt ist es quasi gelöst. Was jetzt auch gerade gelöst wird, ist quasi das Archive-Team rettet alle Daten von Google Plus weg. Jeder hat ja persönlich die Chance,
seine eigenen
Daten von Google Plus zu laden. Das sind noch 3 Tage oder so. Ich weiß nicht, oder weniger?
Ja.
Wenige Tage. Und dann geht Google Plus ja down.
Noch vor dem Brexit?
Vor dem Brexit wahrscheinlich. Also, ja gut, also wie einige Sachen. Wahrscheinlich wird Stück 21 auch noch vor dem Brexit fertig. Also, oder der BER oder so.
Oder beides.
Oder wahrscheinlich wird beides parallel dann fertig. Brexit und BER, dann ist gleichzeitig abgeschlossen. Genau. Google Plus geht auf jeden Fall down, weil Google die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch kaputt macht, was sie gebaut haben. Und genau, das Archive-Team versucht jetzt noch allen Shit zu retten. Das Archive-Team, jeder kann Teil vom Archive-Team werden. Und zwar einfach nur, wenn ihr den Archive-Team Warrior bei euch entweder in einer virtuellen Maschine oder in einem Docker-Container installiert. Und dann sagt ihr, welches Projekt ihr unterstützen wollt. Das ist ein bisschen so wie Boink, nur dass ihr halt irgendwie irgendwelchen Shit aus Midhead rettest. Genau. Dann sagst du, ich möchte gerne Google Plus retten. Und dann fängt die Appliance quasi an, mit verschiedenen Threads, mit WGET, den ganzen Shit runterzuladen und dann zu dem Archive-Team Archive-Server zu schicken. Und ich finde es eine coole Sache. Ich habe jetzt bei mir jetzt das einfach mal gestartet und hat jetzt irgendwie in den letzten 5 Tagen 1,5 Terabyte Traffic gemacht. Das heißt, wenn ihr da Traffic limitiert seid, solltet ihr das eher nicht machen, weil es schon relativ viel Traffic benötigt und auch relativ viele CPU-Ressourcen. Aber wenn ihr da eh an beiden, wenn ihr nichts zu tun habt mit eurem VPS, dann kann man auch dem Archive-Team dort die Ressourcen zur Verfügung stellen.
Schön.
Schöne Sache, oder?
Ja, und dann sind wir schon am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Ich habe noch 2 Hinweise auf Veranstaltungen, die in dieser Zeit sind und wo ich auch bin. Das ist einmal das GUG, früheres Fachgespräch, was vom 11.4., 12.4. hier in Karlsruhe in der Nähe am KIT ist, also in der Nähe von Volgo Stuttgart. Genau, ich werde auch einen Vortrag halten und zwar über Smart Home.
Über Smart Home. Ja. Aha. Ja. Woher das wohl kommt.
Ja, sie wollten irgendwie einen Vortrag über Smart Home und dann habe ich gedacht, naja, komm, ich muss ihn noch vorbereiten.
ja, hast ja noch lange Zeit, ist erst 11.
Ja,
genau. Wann ist es nochmal?
11.4., 12.4. sind die Vorträge, davor ist nur 1-2 Tage Workshops.
Easy.
Genau.
Das reicht also da locker.
Solange du noch eine halbe Stunde vorher Zeit hast, reicht es
alles. Es reicht alles, glaube ich auch. Ich muss ja auch noch baden, hin und her fahren und so. Das wird schon.
Ja, ja.
Dann ist auch bald wieder die KubeCon, also Kubernetes-Konferenz und Cloud-Native-Konferenz Europe. Die ist diesmal in Barcelona und die ist vom, je nachdem, wie man zählt, 18, 19, 20. Mai bis 23. Mai in Barcelona. Da werde ich auch vor Ort sein und wieder hoffentlich schöne, nette Interviews machen und die dann bei Radischux verwursten.
Also, ach, wunderschön.
Mal. Genau.
Sehr gut.
Ja, das sind meine nächsten Pläne sozusagen. Gut, dann
habt ihr noch sind wir durch, oder?
Worte.
Sind wir durch?
Yeah. Ich glaube, wir sind durch. Wir waren echt schnell dieses Mal.
Ja, zack, zack, zack.
Ingo hat so schnell geredet wieder.
Ja,
voll gut. Leid. Ja, ich muss auch.
Ins Bett.
Oder ins was? Bett.
Ja.
Unter anderem, ja. Und noch Dinge tun.
Auch noch.
Ja,
Hochladen
die beispielsweise. Genau.
Habe ich auf Speichern gedrückt hier?
Also, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und
Und am Internet, solange es noch da ist.
Habt genau. Spaß.
Genau, am Mittag so da, das ist schön. Das ist schön. Man muss so dann so traurig aufhören. Mann.
Ja.
Wir können auch irgendwas Positives machen.
Moralische Geule am Ende hier.
Wir können irgendwas Positives sagen über das Internet.
Ja, was?
ist eigentlich ganz geil, das Internet.
Eigentlich ist ganz geil.
Genau. Wenn du, chattet doch einfach über over IMAP.
Ich glaube, nice. Ich glaube, YouPorn ist von den Upload-Filtern nicht betroffen, oder?
nein.
Ihr müsst euch einfach speziell eure Fetische anlegen, deine Seite wird nicht betroffen.
Nee.
Na dann,
nicht?
Tschüss.
Ciao.